Hey Computerkids, es ist soweit. Macht eure Kisten an und seid bereit. Klick die Maus und du bist ein Held. Hier in der wilden Cyberwelt. Pepsi. Gleich an die Tastatur, denn Bits und Bytes bringen Spannung pur. Mal drückst du auf Play, mal surfst du ganz cool und der Megaspeed haut dich echt vom Stuhl. Pepsi, ah, Pepsi, ah. Wo du auch bist und es dir gefällt, hol dir deinen Kick in der Cyberwelt. Du kannst einfach auf die Reise gehen. Was im Cyberspace passiert, kann man vorher nie sehen. Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Kommt alle mit in die Cyberwelt.
Das ist der einzige Bahnfachpodcast mit
Boulevard
und
Recht und Heimat. Recht,
alles sowas. Heute ganz, ganz retro und mit Intro funktioniert auch sogar, weil heute ist nämlich nur Dennis da.
Und Dränke.
Hallo. Ja, guten Tag.
So ungewohnt lang das Intro,
normalerweise
ja, quatscht du länger.
Ja, und es hat auch vor allen Dingen so ungewohnt
funktioniert. Weil wir halt nur zu zweit sind heute.
So? Ah, ha. So, jetzt hab ich's.
M, du warst schon.
Ja, genau.
Ja.
Ja, guten Abend, Herr Mohrhardt.
Moin, moin.
Warum so geht denn das nicht?
Weiß ich nicht, was suchst du denn?
Ich möchte jetzt hier so draufdrücken, dass er da so mitläuft.
Da musst du ein Knöpfchen hier irgendwo.
Achso, ja, dann hat er schon wieder gemacht. Ich bin da einfach nur hingescrollt und Reaper macht, was wir von ihm verlangen.
Super.
Ja, alles gut.
Ja. Oh Gott, das Mann regnet es mir gerade.
Das war. Ja, sehr professionell.
Ja, wir sind ja der Einzige, ja.
Ja, wir haben eine Jubiläumsfolge, das hätten wir gerade noch erwähnen können.
Genau, ist ja durch 25 teilbar.
Genau. Die Folge 46 ist durch 25 teilbar. So ist das wohl. Ja, und? Was hast du gemacht letzten Tage?
Letzte Tage, ich weiß.
Das war das nicht hier, das war eine super, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Ich war in Urlaub, dann war ich noch in Wien. Bin erstes Mal geflogen. Und Prag war
dann
schön.
Dann erzähl doch mal der Reihe nach von vorn.
Naja, ich war in Prag halt 4 Tage lang. Schon man verweise auf die Folge 45. In der wir das angekündigt.
Ja, aber du musst doch nicht den Reisebericht folgen lassen.
Der Reisebericht sah halt so aus, dass ich Donnerstag dahin gekommen bin.
Ja, du musst mal anders anfangen. Du bist mit der Bahn gefahren.
Ja, ich bin mit der Bahn gefahren. 8:30 Uhr hier aus Berlin.
Ja.
Da fährst du 4 Stunden 40 Minuten nach Prag. Sehr angenehm. Also ich war in so einem Großraumwagen von der ÖBB mit Laptop-Steckdose.
Das ist schön.
Ja, das war ganz angenehm. Ich hatte auch meine Sitzbank für mich.
Das ist auch schön.
War jetzt von der Bequem, ja, kann man machen. War jetzt nicht so dramatisch.
Und dann? Prag.
Dann bin ich in Prag angekommen. Dann bin ich halt erstmal zum Geldautomaten.
Und hast dir tschechische Rubel.
Ja, tschechische Kronen. Ich habe hier noch was. Ja?
Ach, Kronen.
Kronen, hast du hier was zum Anfassen?
Die gleich 20, 200er.
300 sogar.
Boah, Wahnsinn. Was sind die wert? 2 Mark?
Glaube 12 Euro.
Zusammen oder einzeln hier?
Zusammen. Warte, ich kann mal den aktuellen Umrechnungskurs mal in Google reinwerfen.
Ja, mach mal. Was sind das für Menschen, die hier drauf sind?
Ich habe keine Ahnung.
Warum gucken die so verrückt?
Es sind knapp 11 Euro.
Ach, das ist Karel der VI.
Das sind irgendwelche Könige, nee, die heißen ja alle Karel.
Der Vierte, Entschuldigung.
Der ist ein Karel.
Ja, das ist aber hier Jan Amos Komensky.
Ich habe keine Ahnung.
Noch nie von dem gehört.
Jedenfalls, hier willst du noch ein paar Münzen haben.
Oh, das ist ja noch fälschungssicher.
Ja.
Jetzt packen wir wieder die ganzen Witze aus über Osteuropa, was hiermit getan sei.
Grundsätzlich, das ist Spielgeld, weil das sind so absurd hohe Summen. Ich habe während der 4 Tage...
Ach, das ist dann hier, das sind dann...
Das sind
auch Kronen. Ich habe jetzt hier Münzen.
Das sind Kronen.
20, 5, 2 und 10.
Krone, genau.
Das sind volle Kronen.
Das sind volle Kronen.
Gibt es auch noch diese...
also was mit H heißen die.
Ja.
Gibt es nicht als... Ich habe sie nirgendwo als Münzen gesehen. Ich glaube, es gibt es nur als Buchwert.
Mhm.
Weil im Supermarkt gibt es halbe Summen,
ja.
Halbe Kronen. Aber auf der Kasse wird es grundsätzlich abgerundet immer.
Okay, alles klar.
Das heißt,
okay.
Ich hatte da irgendwie immer so einmal hatte ich 50,30 Kronen und ich musste halt nur 50 bezahlen. Und so Dinge halt.
Wenn 300 Kronen 11 Euro sind,
ja.
Dann sind eine Krone Quatsch.
Ich kann
100 mal. Kronen sind dann irgendwie 3,40 oder so?
Eine Krone sind ungefähr 4 Cent.
Nee, 3,64. Mach das mal. Machen wir 100 Kronen hier. Machen 100 Kronen. Also 3,64. 3,65.
Ja.
Ja.
Wie viel Kronen hast du? Also, wie viel Geld hast du da in der Hand? Das sind keine 100 Kronen, oder?
37 Kronen.
Ja.
In Münzgeld. Aber die sind aber schon, die fühlen sich aber ganz gut an, so in der Hand.
Naja, also das Lustigste.
Also man muss das jetzt nochmal beschreiben, was sie sind. Das sind hier einmal gibt es so kupferfarbene Münzen und einmal so silberfarbene Münzen.
Willst du noch einzelne Kronen haben?
Und dann gibt es noch den Unterschied.
Hier, guck mal, das ist eine Krone.
Dann gibt es welche, die sind außen rund und andere sind so, haben so leichte Ecken. Das ist, wie viele Ecke sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sind das 14 Ecke?
Weiß ich nicht.
Warte mal, eins,
so
zwei,
viele doch nicht, oder?
3, 4, 5, 6, 7. Ja, es müssen 14 Ecke sein. Der kleine auch hier. Zwei, also es war jetzt gerade hier eine 20-Kronen-Münze. Das ist furchtbar interessant hier. Aber, ne? Studium. Ach, und das kleine sind dann weniger. Ach, das sind nämlich...
Na, hier hast du noch einzelne Kronen.
Auch sei. Einzelne Kronen.
Das ist eine Krone.
Das sieht in der Tat aus wie Spielgeld. Aber die sind auch ganz leicht. Das ist Aluminium?
Ich vermute, oder?
Ich weiß noch, meine Mutter hat zu Hause
also altes polnisches Geld war Aluminium.
Altes DDR-Kleingeld.
Und das Aluminium?
Ist natürlich hoch verboten gewesen, das auszuführen, aber...
Das ist ja, gute Aluminium.
Nee, das ist wirklich so. Du durftest eigentlich keinen, wenn du als Bundesbürger oder generell als Ausländer in der DDR warst, durftest du kein Geld mit rausnehmen. Übrigens, da fällt mir gerade was ein. Das war nämlich eine herrliche Folge. Staatsbürgerkunde hören ja hoffentlich immer alle, ne?
Ja.
Also Dennis schon mal nicht. Also Staatsbürgerkunde.
Wir verlosen mal das große Geld. Heute kann man 300 Kronen gewinnen.
Oh. Ja, wenn das schwedische Kronen wären, wäre das gar nicht so wenig.
Wie viel sind schwedische Kronen?
Nicht, also die stehen ein bisschen besser auf jeden Fall.
Was ist denn das Kürzel von schwedischen Kronen?
Schwökre. Oder so. Also, Staatsbürgerkunde. Der Oral Hit, History Podcast von Martin Fischer, der in der DDR geboren ist und da ein paar Jahre gelebt hat. Und dann. Ach, so viel ist das ja gar nicht, oder?
Nee, das ist. Eine tschechische Krone waren jetzt irgendwie 4 Cent und eine schwedische Krone sind 12 Cent.
Ja, das ist dreifache. Immerhin. So. Und der hat. Nämlich, also Martin Fischer, so Oral History, der redet viel mit seinen Eltern über die DDR, weil die sind da ja aufgewachsen, zur Schule gegangen, ausgebildet worden, was auch immer. Und manchmal hat er auch Gäste und der hat nämlich einen Podcast auf dem 30C3 aufgenommen und der hieß Der kleine Grenzverkehr. Das war nämlich so ein feststehender Begriff, den hat man irgendwann eingeführt in den 80ern oder so, könnt ihr euch mal anhören. Das war eine sehr schöne Folge. Da lernt man all diese Sachen, dass man kein DDR-Geld ausführen darf und so. Und dass man, wenn man dann diesen kleinen Grenzverkehr in Anspruch genommen hat, dann konnte man, also visumsartig, man hat dann ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war, so ein paar Einreisen genehmigt bekommen und konnte dann in die, wenn man, aber auch nur, wenn man im Grenzgebiet wohnte, das heißt in einem Landkreis, der an die DDR grenzte, und kam dann rein und durfte sich da dann in den angrenzenden Kreisen irgendwie aufhalten. Und dann musste man, wenn man in die DDR kam, in Ostmark tauschen. Natürlich 1:1. Ne?
Ja, natürlich.
Ist ja klar.
Die DDR braucht ja Devisen.
Und musste die dann da auch ausgeben.
Ah.
So. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. 20 Mark oder so, oder 30 Mark oder so. Aber das war halt schon, das war halt gar nicht so trivial, das ganze Geld auszugeben, ja, weil gerade so Lebensmittel und sowas war halt ziemlich, ziemlich günstig.
Ja.
Und wirklich viel mit rübernehmen konntest du halt auch nicht. Ja, ist aber eine schöne Folge, die man sich sehr.
Ja, aber um zu diesem Geld zurückzukommen.
Nee, und deshalb komme ich jetzt wieder auf die DDR-Münzen. Die fühlen sich nämlich echt an wie Spiegel. Die sind echt wie aus Luft. Die sind quasi nicht, also die haben keine Masse.
Okay. Ja, also ich hatte mit so einem technischen Geld so weit Probleme, dass ich war in so einem Restaurant.
Ja.
Hab Gulasch mit Semmelknödel gegessen.
Ja.
Und zwei Bier dazu.
Ich kann mir schon vorstellen, was passiert ist. Du hast halt irgendeine Summe bezahlt und du wusstest gar nicht, wie viel das wert war.
Genau, es waren am Ende 166 Kronen.
Ja.
Teuer. Mein Problem war nicht, ich hatte schon eine Ahnung. Ich habe immer durch 25 geteilt grundsätzlich.
Ja.
War so ein guter Richtwert für mich. Was zwar nicht mit dem aktuellen Kurs stimmt, aber es war immer so das Hilfreiche.
Ja, so um und bei.
Halt. Ja. Und 166 Kronen. Und ich habe halt mit denen nur Englisch gesprochen, weil. Und mein Englisch ist auch jetzt nicht so das Geilste.
Ja.
Und mir fehlten halt die Worte für 180. In dem Moment. Und ich hatte halt diesen passenden 200er-Schein, dachte mir so, ach, bin ich heute großzügig und gebe dem halt 200. Und der Kellner hat sich überschwänglich in mehreren Sprachen bei mir bedankt, weil scheinbar 34 Kronen exorbitant viel Trinkgeld sind.
Ja, das ist ja überhaupt nur das nächste Ding, so bei Reisen immer rauszukriegen, wie viel Trinkgeld ist denn jetzt überhaupt angemessen in den einzelnen Ländern.
Und diese 160, das muss man mal zurechtrechnen, das heißt, ich habe für ein sehr großes Mittagessen, was sehr füllend war, plus zwei Bier, ich rechne das jetzt nochmal aus, 6 Euro bezahlt.
Ja, das erinnert mich an meinen Polen-Austausch.
Wobei, in Polen ist es mittlerweile nicht mehr so billig.
Nee, das stimmt, aber damals war das halt so, da waren wir in, wie mein polnischer Austauschschüler sagte, very expensive restaurants. haben wir halt so eine riesengroße Pizza irgendwie mit zwei großen Getränken für 4,50 Euro oder so gegessen. Was schon ganz gut war.
Und im Supermarkt war es auch immer total bescheuert, weil da halt Preise standen, dachte ich mir so, zahle ich jetzt ernsthaft diese Wurst 50 Kronen? So denkst du mir, für eine Sekunde muss man das mal umbrechen, weil diese Summen sind, vor allem, wenn man dann irgendwann, ich habe dann das Restaurant am ersten Tag gemacht, hab dann da 200 Kronen für gutes Essen bezahlt, sehr gutes Essen, sehr gute Biere, und dann gehst du Eintrittskarten kaufen, die Prager Burg, dann bei der Altstadt, den Rathausturm, und dann zahlst du einfach mal so 350 Kronen Eintritt. Denkst du mir so, okay, dafür kriege ich jetzt zweimal Mittagessen mit zwei Bier jeweils. Und da hast du schon gemerkt, dass tatsächlich so touristische Dinger extrem teuer sind, weil 350 Kronen sind doch schon irgendwie die 10 Euro.
Was ist denn so der Monatsverdienst in
der Tschechien? Ich habe keine Ahnung. So, können wir mal gucken. Monatsverdienst Tschechien. Gibt's ja. Der durchschnittliche Monatslohn liegt bei 950 Euro.
Ja, aber das ist ja durchschnittlicher Monatslohn, ne? So. Wir wollen uns ja den Median anschauen, nicht wahr?
Oh, den Median.
Mhm. Ja. Weil wenn du 100 Leute in deinem Land hast, einer davon hat 110 Millionen Euro, dann sind alle Millionäre. So, das ist trifft's halt irgendwie nicht so
ganz. Ich glaube, dass das schon der Median war.
Okay.
Weil sonst wäre es ja anders. Also 900 Euro hören sich realistisch an.
Ja, das ist dann anscheinend gut doppelt so viel hier in Deutschland.
Ja. Sonst, ja genau, dann war ich halt, ich war am ersten Abend noch auf dem Eiffelturm. Prag hat einen Eiffelturm.
Okay.
Also es ist ein Nachbau des Eiffelturms.
Ja.
Ist ein bisschen kleiner, ist aber...
Wusste ich gar nicht.
Ist 2 Jahre nach dem Eiffelturm gebaut worden.
Ach, war es auch von dem Eiffel oder was?
Nee. Es ist so eine Kopie. Und lustigerweise ist er natürlich... Der ist natürlich klein, das ist der Aussichtsturm Petrin heißt der. Der ist halt dem Eiffelturm ein wenig nachempfunden, hier ist ein Bild drauf.
Ja, warst du oben?
Ich war oben, ja klar. Ja. Der ist 63 Meter hoch, aber ganz lustig ist, ich bin mit dem Fahrstuhl
hoch. Ein bisschen kleiner ist ja wohl gut.
ich bin da halt mit dem Aufzug hochgefahren und die Dame
mit dem Aufzug?
Hoch hatte ich keinen Bock zu laufen. Ja.
Ja, ich erzähle gleich mal eine Geschichte aus Paris.
Laufen erzähle ich dir gleich noch. Bin ich auch nochmal hochgeklettert. Und bin da hochgefahren. Die Dame in diesem Aufzug erzählte mir, dann hat mich noch gefragt, so welche Sprache Deutsch, und hat mir so ein bisschen erzählt. Meinte so ganz stolz, also wirklich stolz in der Stimme, so zusammen mit der, wenn man die Höhe des Turms und mit dem Meere, mit der Höhe des über dem normalen Null zusammenrechnet,
ja,
sind wir 3 Meter höher als der normale Eiffelturm. Ich
verstehe.
Und ich war da, das war abends, sonntags abends, da war nichts los. Du fährst erstmal auf diesen Hügel mit der Seilbahn hoch.
Mhm.
Und habe mich da halt hochgestellt und habe einfach Prag bei Nacht genossen, irgendwie so eine halbe Stunde, einfach da mal einfach gucken und in alle Richtungen. Das ist halt auf dem Hügel drauf, also noch einen Tick höher als die Burg nochmal.
Ja.
Also es kannst wirklich mehrere Kilometer weit wirklich gucken. Und es war klarer Himmel, es war klare Nacht, es war super.
Der Eiffelturm zum Vergleich jetzt nochmal kurz,
ja,
ist übrigens, da ist der Betriebsraum auf 295 Meter.
295, okay.
Und die höchste Aussichtsplattform ist bei 276 Meter.
Okay.
Und dann eine auf 115, eine auf, ja, 56. Ich bin übrigens über 600 Stufen auf die zweite Aussichtsplattform gekraxelt.
Ernsthaft? Oh, ja, scheiße.
Weil es dann günstiger war. Wir waren
ja stimmt, auf Studienfahrt. Für den Aufzug musste ich auch extra bezahlen.
Ja. Genau.
60
man,
Kronen.
Man kann halt irgendwie von unten fahren. Ich weiß gar nicht, was es damals gekostet hat. 20 Euro oder so.
Ernsthaft?
Ja. Krass. Wir waren halt auf Studienfahrt da, halt so, ne, Schule.
Ja.
Und dann
hat man halt kein Geld.
Ja, und dann sind wir halt, ich meine, das war auch ganz witzig, aber es war halt fürchterlich heiß. Und wenn du halt 600 Treppenstufen läufst, dann bist du auch irgendwie einigermaßen fertig.
Scheiße.
Naja.
Also ich bin tatsächlich nur knapp 300 Treppenstufen gelatscht auf den Kirchturm dieser Kathedrale, dieser Prager Burg steht. Und dafür musste ich sogar noch Eintritt bezahlen. Das heißt, ich habe extra 150 Kronen dafür bezahlt, 300 Stufen hochzulatschen. Und ich dachte mir so, ach, 300 Stufen, das auf einer Arschbacke, das ist ja nicht viel. Doch, das ist viel, ernsthaft, das ist krass. Weil du die ganze Zeit nur im Kreis, in so einem engen Turm halt und kriegst halt einfach, also den Drehwurm kriegst du dann beim Abstieg dann runter. Und
wahrscheinlich auch nicht so, gibt es da irgendwo Plätze, wo man anhalten kann? Weil du wirst ja nicht alleine darauf gehen.
Das nee, also natürlich gab es Gegenverkehr,
ja,
lustigerweise. Ja. Es gab halt immer wieder so Fenstereinbuchten, wo du halt so dich reinziehen konntest, ein wenig.
Ja.
Aber glücklicherweise haben viele darauf verzichtet, da hochzusteigen, deswegen war der Gegenverkehr jetzt relativ, auffälligerweise sehr viele Russen haben es gemacht. Also ich glaube, ich war da waren nur Russen oben und ich. Ja, und da hört schon mein Prag-Erlebnis auf, weil den Rest meiner Zeit in Prag habe ich halt krank verbracht im Bett. Was es noch zu erzählen gibt eigentlich, ich war ja auch im Supermarkt und da gibt es 2 Liter PET-Bierflaschen.
Gibt es auch in Deutschland.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist eine Unsitte. Schon die 0,5 PET-Bierflasche ist eine Unsitte, aber 2 Liter? Und lustigsterweise dachte ich mir so, wer kauft denn sowas? Und dann habe ich die Lösung einen Tag später in der Altstadt gesehen. Chinesische Touristen. Die haben da alle Bier aus diesen 2 Liter PET-Flaschen getrunken. War schon ganz lustig. Sonst Altstadt halt klassisch. Irgendwie dieses Jan-Husa-Denkmal, das da irgendwie rumsteht. Irgendwie diese astronomische Uhr. Altstadt, das alte Rathaus und das Postamt, das ist relativ schön. Das ist so ein Innenhof, der überdacht ist und so mit netten Wandbemalungen.
Ja, aber ich meine, das ist jetzt alles irgendwie lame.
Ja.
Man fährt doch nach Prag, um über die Karlsbrücke zu marschieren.
Ja, um Gottes Willen, diese olle Karlsbrücke. Ich war auch darüber gegangen. Das sind halt alle 3 Meter ein Verkaufsstand.
Oh Gott.
Das ist total
touristisch. Ich dachte, das wäre irgendwie so schön zum
romantisch
da lang spazieren.
Nee, kann man machen?
Menschenleer.
Nee, voll.
Oh Mann.
Rappelvoll.
Ich bin doch nicht immer meine. Wie spät war es denn da?
17 Uhr?
Aber geht man da nicht zum Morgengrauen hin oder so?
Ich hab's nicht geschafft. Also es wird auch in allen Touristikführern empfohlen, um Gottes Willen nicht nachmittags hinzugehen.
Ja.
Sondern im Frühground oder abends, wenn schon. Alle 3 Meter ist ein Verkaufsstand. Da wird halt so Kitsch, so Bilder und so anderer Zeug verkauft. das ist halt total durch für Touristen durchgemacht und es war jetzt nicht so prickelnd. Einmal rüber, wenn man es gemacht haben muss, aber kann man nicht sehen.
Kann man Prag denn empfehlen? Ist das da schön?
Prag kann man in der Tat empfehlen. Es ist schön dort. Ich habe mich jetzt, insgesamt hatte ich jetzt 4 Tage. Das ist, glaube ich, so eine ganz angenehme Sache. Wenn ich nicht krank geworden wäre, hätte ich viel mehr Programm gemacht. Ich hätte mir noch das zum Beispiel die jüdische Seite von Prag angeschaut. Ich wäre noch ins Schwarzlichttheater gegangen, weil das irgendwie in Prag die Nummer ist.
Okay.
Da gibt es halt 3 Trillionen Schwarzlichttheater.
Ja,
wer es mag. Und genau, und wer es mag, der geht halt nochmal in die typischen Touri-Discos. Und was ich halt auch nicht geschafft habe, war halt noch das Sex Machine Museum. Es gibt halt in Prag ein Museum der Sexmaschinen. Das war halt ein ganz lustiges Gimmick, dachte ich mir, schaue ich mir an. Aber krank und war halt dann nicht drin. Prag kann man machen. Vor allem, wenn man irgendwie aus Berlin oder aus Dresden irgendwie aus der Ecke, sind das wirklich nur 4 oder 2, 3 Stunden Anfahrt ungefähr für ein Wochenende. Und übernachtungstechnisch, um da noch einzuhaken, ich habe jetzt insgesamt 120 Euro für die 4 Nächte bezahlt.
Ja.
In so einem Apartment.
Aha.
So ein ganz netter Deutscher vermietet die. Das ist so ein Wohnhaus. Also ich war halt nicht in der Altstadt, sondern ein bisschen abseits.
Mhm.
Aber da fahren halt irgendwie 3 Trillionen Straßenbahnlinien. Das heißt, ich konnte da jederzeit weg.
Also ÖPNV ist auch gut da, oder
was? ÖPNV ist sehr gut da. Man zahlt irgendwie 300 Kronen so für 72-Stunden-Tickets.
Mhm.
Man muss beachten, ein Kind ist ein Gepäckstück. Das heißt, wenn man Gepäck hat,
ja,
muss man...
Ja, das ist sinnvoll.
Muss man ein Kinderticket lönen nochmal?
Ach so, okay. Ich dachte, man muss für Kinder ein Gepäckstück... Naja.
Nee.
Das wäre witziger übrigens.
Ach, du meinst Kinder grundsätzlich nur im Koffer?
Nee, Kinder muss, wenn man mit Kind fährt, dann muss man halt so ein Gepäckticket lösen.
Ach so. als Ballast, ja.
Ja.
Ja, ÖPNV war super und die Übernachtung, der Vermieter war sehr vorsorglich, hat irgendwie noch so einen Informationszettel gegeben, so zweiseitig, wo noch alles immer erklärt war, so wichtigste Begriffe waren halt so Dankeschön, Hallo und so. Und dann sind ja so praktische Dinge im Supermarkt, was ist stilles Wasser, was ist Mineralwasser zum Beispiel, also praktische Dinge, und er hat nochmal erklärt, welche Restaurants hier in der Ecke schön landestypisch sind, schön preiswert und nicht Tour überlaufen, hat dann nochmal Geldautomaten, war oft alles erklärt, ÖPNV, es war super. 120 Euro. Das Apartment war für 2 Personen. Das heißt, man hätte halt, käme dann auf die paar Euro pro Nacht. Und war ganz angenehm. Wer da buchen möchte, also ich kann es ehrlich gesagt empfehlen. Die Seite, wo ich es gebucht habe, heißt pragurlaub.de. Da vermietet der Dings da die Wohnungen. Hier, das ist meine gewesen. Die Optimalbelegung ist 2 Personen, 3 Personen Maximalbelegung, die ist halt, kriegst du ab 19 Euro die Nacht. Halt Vorteil, du kannst selber kochen und den ganzen Krempel.
Finde ich, also das klingt eigentlich jetzt so, als würde man da mal hingehen können, ne?
Ja, also so für Freitag Anreise,
ja,
und Montag
verlängert das Wochenende, ja. Das ist ganz cool.
Der letzte Zug fährt nach
Berlin. So 4,5 Stunden Fahrt, das hat doch schon vielleicht...
Kann man machen. Also man kriegt es durch. Also ich habe... Das ist schon durch.
Ja, ich meine, ich bin auch schon längere Strecken gefahren, sonst nicht. Aber, naja, gut. Ja, dann machen wir doch jetzt mal einfach das, was wir jetzt... Wo wir jetzt den Rest vergessen haben.
Ja.
Jetzt haben wir ja ein Thema vorgezogen, was eigentlich kein Thema war. Egal. Du warst auch noch in Wien?
Ja, mein erster Flug.
Ja, dein erster Flug. Und? Hat gefallen?
Ja, also man hat mich eine Woche lang vorher, als es dann final feststand, dann aufgezogen nach dem Motto, es liefen halt Wetten bei den Kollegen, ob ich kotzen würde.
Mhm.
Also ich wurde nett aufgezogen und bekam auch dann natürlich auch die besten, so dann die Hinweise, so gerade auch mit diesem Malaysia-Flug, so auf dem Motto, ach ja, du hast es gehört mit Malaysia, also man, das Beste des Besten, der Kollegenunterstützung kam. Nö, war ganz angenehm. Morgens Tegel irgendwie hin, ist halt am Arsch der Welt von aus Friedrichshain gesehen aus. Halt irgendwie 40 Minuten Anfahrt, Security-Kontrollen 30 Sekunden, Sachen aufs Band durch.
Ja, ich meine, ihr seid ja auch weiß, da kann ja nichts passieren.
Ja. Ne?
Da muss man ja auch nicht so.
Und Check-in hat man schon vorher gemacht im Online und Flugzeug. Ganz lustig bei solchen Kurzstreckenflügen, also man fliegt eine Stunde nach Wien, ist der Anstieg dauert halt irgendwie 25 Minuten. Und dann ist man irgendwie für so knapp 20 Minuten auf voller Geschwindigkeit in der Luft. Und während der Zeit geht die Stewardess halt ganz schnell mit diesem Wägelchen durch, verteilt Getränke. Mhm. Lustigerweise sich auch wirklich trinken der Leute wirklich Tomatensaft. Das ist abartig.
Hast du es getrunken?
Nee. Hab mich nie getraut, es zu probieren.
Na, es ist ja wohl aufgrund der Druckverhältnisse.
Es soll so, anders schmecken.
Ja, ja, genau.
Besser vor allem.
Ja, ja, weil, ne? Weil du auch dann halt nicht so viel schmeckst, generell. Ja.
Das aber das
Essen ja auch immer so viel stärker gewürzt.
Das habe ich erst halt nicht feststellen können. Also die, ich habe einen Orangensaft getrunken und ein Wasser.
Mhm.
Hat gleich geschmeckt. Auf der Rückfahrt das Bier hat einfach schal geschmeckt.
Ja, ja, weil du nicht gut schmeckst, sag ich doch. Deshalb ist auch das Essen, was es so in Flugzeugen gibt, so auf Langstreckenflügen,
stärker gewürzt,
ist viel stärker gewürzt. Ja, wenn du es irgendwie am Boden isst, dann schmeckt das alles völlig viel zu salzig, viel zu pfeffrig und so.
Und ja, auf dem Hinflug gab es halt so ein Nussdings da, so was Schlimmes. Das Schlimmste, wir sind mit Ausfällen geflogen, das ist das Schlimmste. Da läuft während des Boardings ganze Zeit Mozart in diesem Flugzeug.
Okay.
Ja. So. Ja, und dann das Schlimmste ist, als ich bei der Landung dann wieder zurück in Berlin gewesen, dieser Druck, der auf den Ohren dann liegt bei der Landung. Ich bin halt erkältet, das hört man, glaube ich. Die ganze Pampe in der Nase wird halt allem nochmal komplett nochmal direkt in die Nebenhöhlen reingedrückt. Ich habe noch mehrere Stunden nach Landung noch gebraucht, bevor das Ganze wieder frei war und ich wieder richtig hören konnte überhaupt. Dass also der Druckausgleich innerhalb meines Gehörs wieder mal auf normal stand. Ja, das war mein erster und mein zweiter Flug. Ganz angenehm.
Tja. Ich bin nicht geflogen, ich bin U-Bahn gefahren. Am Montag.
Ach, Sie sind im U-Bahn gefahren? Mhm. Nee, wie dekadent.
Ja, U-Bahn bis nach Pankow.
Nach Pankow?
Nach Pankow, ja.
Mit der U2, oder?
Mit der U2, ganz genau. Ich war mal wieder im Textilvergehen zu Gast.
Ach, stimmt. Ach ja, die sind ja da oben.
Ja, ja. Wir halten uns noch mit dem Fußball zurück, weil vielleicht müssen wir da einigen von euch noch eine Menge zumuten bald.
ich hoffe, du hast eine Gegeneinladung ausgesprochen.
Deshalb wir sind dabei.
Ach so.
Jetzt hast du natürlich schon verraten. Es ist jetzt,
Naja, aber nein, haben wir das nicht eh schon mal verraten?
Weiß ich nicht, ist mir egal. nee, da ging es um, geht ja immer um Union Berlin.
Ja,
und dann immer
unser neuer Fußballfeind.
Möglichst um das Spiel, das zurückgelegene,
letzte Spiel. Magst du es mir mal zusammenfassen? Es ging um das Spiel...
Gegen Fürth.
Gegen Fürth, ja.
Ja, 1-1. Ja.
Tja.
Erste Halbzeit mau, zweite Halbzeit recht gutes Spiel.
Ich hab's natürlich leider nicht sehen können.
Sehr kampfbetont zum Schluss, hätte man gewinnen können. Und wenn man irgendwie aufsteigen will, vielleicht auch gewinnen müssen. Aber genaueres könnt ihr dann da mal nachhören. Da haben wir dann mal, habe ich mal meinen Sermon auch mal wieder dazu abgelassen. Ja. Weil da waren nämlich alle krank und dann hat der Fiebrich mal so die Reste zusammengekehrt, die noch so vorbeikamen. Ja, aber nee, war wieder ganz nett. Es macht immer wieder Spaß, da zu sein. Guter Podcast kann ich empfehlen.
Gerne wieder.
Genau. Ja, jetzt hätte ich natürlich eigentlich...
Ja, wir verzichten auf das... Willst du ernsthaft?
Ja,
kriegst du es hin?
Ja, klar. Ist hier alles gar kein Problem jetzt.
Aber wir werden es nicht ankündigen. Das
Intro werden wir nicht ankündigen. Nee, so, das wäre noch schöner. Wir sind ja keine Dilettanten und kündigen irgendwie an, wenn Intros eingespielt werden.
Wir erreichen jetzt den Bahnhof.
Anycast, Bahnfragen.
Ausstieg in Fahrrichtung rechts.
Ja.
So, Bahnfrage.
Also, super.
Das Schlimme ist leider, dass Cornelius nicht da, weil... das wäre halt eine Bahnfrage für ihn gewesen.
Ja, aber dann heben wir die auf und fragen ihn das nächste Mal nochmal.
Machen wir das so.
Ja, das ist doch kein Problem.
Weil
Redundanz tut gut.
Dann machen wir das nächste, den nächsten Punkt schieben wir auch nochmal mit Cornelis, weil da wir machen mal direkt mal mit Ed Hermes an mit seiner Frage.
Achso, du willst es ganz weglassen? Okay, ja, nee, ist alles gut. Okay. Ja, wir haben wieder eine Frage von Hermes, das kennen wir ja mittlerweile schon.
Ja. Und zwar, wo frugte er? Frugte der denn er?
Er frug.
Er frug?
Er frugte. Gibt's Frug?
Ich weiß es nicht. Das ist
bestimmt so eine altertümliche Form. Das gibt's garantiert.
Er fragt, wo fragte er denn? Was? Auf ADN?
Ja, oder? ADN, ja.
Okay. Ein Freund von mir fuhr letztens mit dem HKX von Hamburg nach Gelsenkirchen. Er sagte mir, dass diese alten Züge nach wie vor Toiletten hätten, die ihren Inhalt auf die Gleise entleeren. Die Gleise gehören.
Also er spricht hier offensichtlich nicht von Diesel, sondern und von anderen Schmierstoffen, sondern.
Ja. Die Gleise gehören doch immer noch der Bahn. Sind die denn für die Reinigung verantwortlich und wieso dürfen solche Züge überhaupt fahren? Fangen wir mal mit der letzten Frage an. Wieso dürfen solche Züge überhaupt noch fahren? Weil der HKX nur solche Züge hat. Die sind halt so, das Reste, was noch irgendwie Fahrgenehmigung hat, fährt, weil die Probleme haben Neubeschaffungen. Das war ich. Was ist mit der Reinigung? Naja, es gibt keine Reinigung. Naturprodukte sind Naturprodukte. Ich habe ein paar Links rausgenommen, weil ich möchte jetzt mal die kleine Geschichte der Zugtoilette erzählen, zur Gelegenheit. Also es gibt bei Zügen ganz klassisch, ganz modern ist halt.
Aber warte mal, sind das ja. Dann, mal kurz nachgefragt, das sind dann nicht die 70er-Jahre ICs, die jetzt teilweise von der Bahn noch eingesetzt wurden, sondern eine Generation vorher, oder
noch
was?
Eine Generation vorher, genau.
Mhm. Okay.
Ich kann jetzt vielleicht nochmal sagen, was das genau da gerade verkehrt. Ich meine, das ist jetzt gerade noch Fahrzeuge. Ja, das sind noch so Eurofirma-Wagen. Das sind halt hier das alte Eurofirma. Das sind halt noch die dann halt in den 60er Jahren angeschafft wurden.
Ja.
Und die haben halt, genau, und es gibt halt, die haben halt diese klassische Toilette. Es gibt halt mittlerweile normales, halt das geschlossene Abwassersystem. Es gibt halt einen Tank, wo die ganze Plörre landet. Wird halt alle zwei Tage abgepumpt. Ganz alt ist natürlich dann halt das mit dem Fallrohr. Das halt klatscht auf die Schiene. Daher kommt auch das berühmte im Bahnhof nicht auf Toilette gehen.
Ja, do not use while in space dog.
Ja?
Hast du den Film jetzt mittlerweile
mal
gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Ja, Star Trek 5. Da
ja, ich sich, weiß mittlerweile, wo er da herkommt, ja. Aber also moderne Toiletten kann man im Bahnhof sein Geschäft erledigen, aber bei diesen, wo man mit dem Fußpedal einmal quasi in die Umwelt schießt, das Zeug nicht. Lustigerweise in Zürich, die Schweiz hat noch ganz viele solche Züge im Einsatz, lustigerweise. Und aber das
ist
war
es nicht total unbequem, wenn es da ständig auf und ab geht und irgendwie ein Druckausgleich und so?
Guter Hinweis, du sprichst natürlich ja. Auf Gleis, also auf Verkehr mit viel Tunneln, sind solche Toiletten ungeeignet, weil die Plörre dir einfach nach in die andere Richtung Karton schießt. Aber in der Schweiz haben sie trotzdem sehr viele solche Züge und es war halt so schlimm. In Zürich bullen sie halt diesen Bahnhof neu und halt den Bauarbeitern ist unter den Gleisen die ganze Plörre auf den Kopf gesabbert.
Oh.
Ja. Und die haben, es war so schlimm, dass sie angefangen haben zu streiken.
Okay.
Das war jetzt.
Wann war denn das? Ist das jetzt erst neulich gewesen oder was?
Das war, ich sag's jetzt gleich, ich hab's jetzt hier gerade verlinkt gehabt. Genau, das ist, das war Ende 2000, Anfang 2012 gab's diesen Streik wegen der Zug, wegen diesen Toiletten. Also Herbst 2011 gab's diesen Streik der Bauarbeiter, weil ihn halt die ganze Suppe auf den Kopf gesammelt. Ja,
aber da muss doch jemand vorher sich Gedanken gemacht haben. Also ich verstehe nicht, wie.
Naja, man dachte sich halt, der gesunde Mensch, also der Passagier wird halt nicht im Bahnhof aufs Klo gehen. Wenn er das nicht machen würde, gäbe es halt da kein Problem.
Ach so, ja.
Aber halt, wer im Bahnhof auf Toilette geht und einmal und dann tropft das halt runter alles.
Ich habe das auch nie verstanden, so als ehrfürchtiger und unterwürfiger Bürger,
ja,
habe ich mich natürlich nie getraut, auf Klo zu gehen, während die Dinger im
Na, ich hab's alleine Bahnhof standen. Allein aus dem Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in diesem Bahnhof stehen würde und es stinkt da einfach, dann habe ich auch keinen Bock drauf.
Wann haben sie die in Deutschland abgeschafft?
Die haben sie nicht abgeschafft.
Also, ja, aber seit wann fahren die faktisch nicht mehr?
Nein, also
Von der Bahn.
Also es gab, ich habe leider keine aktuelle Zahl gefunden. Ich habe eine Zahl nur
so Anfang der 2000er oder so?
Ich habe eine Zahl gefunden, zwar 95 hat die Bahn sich verpflichtet abzuschaffen.
Ja.
Und der Bericht war von 2004 und da waren immer noch 26% unterwegs.
Ich kann mich nämlich erinnern, früher war die Strecke von Esens nach Wilhelmshaven, jetzt ist das ja. Nordwestbahn, aber früher vor der Deutsche Bahn und die hatten halt auch solche Züge und wir sind halt öfter mal nach Wilhelmshaven gefahren, ja. Weil es halt so irgendwie eine Großstadt mit Zug gut erreichbar von Ostfriesland aus. Eine Stunde kann man schon einkaufen gehen und da erinnere ich mich auch gut dran, dass sie diese Toiletten haben und ich war halt irgendwie sehr verwirrt, als ich dann älter war und dann langsam auch mal alleine Zug gefahren bin und so, weiß ich, mit 12 oder was.
Ja.
Und da waren halt keine Aufkleber mehr und keine Schilder mehr, jetzt nicht aufs Klo gehen, während man im Bahnhof ist. Und ich war lange Zeit verwirrt und habe mich gefragt, gilt das Verbot immer noch fort? Und ich habe mich nie getraut, im Bahnhof aufs Klo zu gehen. Auch obwohl es diese Plumpsklo-Toiletten gar nicht mehr gab.
Nee, also im geschlossenen Abwassersystem darf man gerne noch ist halt, das Problem ist nur, dass wenn man halt auch wenn das Geschäft mit Lautstärke eingeht, dass man im Bahnhof dann so Publikumsverkehr hat an der Toilette vorbei, ob man das möchte.
Ja, manchmal ist das Fenster auch auf, ne? Das ist manchmal, auch ganz witzig.
Ja. Also wobei, das ist ja nur in alten ICs so. Da kannst du noch das Fenster aufmachen.
Nee, Regionalexpress.
Oder Regionalexpress, genau. Und abschließend quasi der neueste heiße Scheiß in dieser Nummer ist, in der Fäkalienentsorgung im Zug.
Das war jetzt das beste Wortspiel des Abends bisher.
Ist der Bioreaktor. Der Bioreaktor, ja.
Was machen die jetzt da so? Biogas oder was?
Irgendwie? Nee, das ist ganz lustig. Es ist ein wenig ungeil, alle zwei Tage halt diese Plörre abzusaugen.
Ja.
Deswegen hat man sich gesagt, machen wir was anderes. Und zwar ist es ein Filtersystem, was quasi fest und flüssig trennt.
Ja.
Das heißt, das Feste, da kommt am Ende so ein harter Block am Ende raus, den man nur alle paar Monate rausholen muss.
Okay.
Zwar mit ein bisschen aufwendiger, muss man ein bisschen mit Hochdruck reinigen. Das Wasser ist halt, und das Wasser wird abgetrennt und wird halt kontrolliert auf die Gleise entlassen. Das ist halt sauber gefiltertes Wasser. Man sollte es nicht trinken, aber wenn man es trinken würde, würde man auch nicht dran krank gehen. Das ist halt so gut gefiltert ist.
Ja.
Ist halt sogar warm, ein bisschen, weil es wird halt auch mit Keim getötet und so. Und es wird halt so alle paar Kilometer so ein bisschen mal auf die Gleise entlassen, so ein bisschen Feuchtigkeit. Und das ist halt der Bioreaktor. Es wäre kein Problem, dieses Wasser auch zur Händespülung noch zu benutzen oder so. Aber Deutschland, Hygiene und tralala.
Ja, und dann erstmal den Fahrgästen erklären, dass sie da gerade...
Na, aber wer Waterworld gesehen hat...
Ich hab den Film nicht gesehen.
Nee?
Ich hab 20, mal 20 Minuten gesehen.
Aber du kennst die Story, dass die halt hier Pipi filtern und trinken. Ganze Zeit. Doch, naja, die haben so Filter, so klassisch Wasserverdampfung und dann wird aus Pipi halt Wasser gemacht.
Ja, gut.
Das ist halt Waterworld.
Wenn sonst nichts hat.
Ja, das ist halt Bioreaktor, ist halt der Shit neueste.
Und das ist jetzt schon, das ist quasi Gegenwart, oder wie?
Das ist jetzt die neuesten, brandneuesten Züge, wenn sie aus dem Werk kommen, haben sowas an Bord.
Okay. Und auch wenn die hier so einmal schön renoviert werden, kriegen die es auch eingebaut? Oder?
Also wenn jetzt grundsätzlich, wenn, also in der Schweiz ist es so, dass die gerade diese, oder seit irgendwie 2012 umrüsten und da kriegen die tatsächlich noch diesen geschlossenen Abwasser, das geschlossene Abwassersystem eingebaut, diese Fallrohr-Toiletten. Hm. Das hat man öfters mal gesehen, so Regionalbahn der Bahn, da fallen einfach mal zwei Sitze weg, weil dann der Tank da eingebaut wird.
Ah, okay. Verstehe.
Genau, also es ist zusammenzufassend, das Fallrohr im Zug ist immer noch erlaubt, wird auch weiterhin erlaubt sein, weil fährt halt, solange es fährt, ist es auch da. Reinigt werden die Gleise nicht, es ist halt, Natur ist Natur und sonst halt grundsätzlich nicht im Bahnhof.
Ja, zweite Frage. In den Schulen in NRW, also Hermeswege, dürfen keine Gebühren für die Toilettenbenutzung erhoben werden. Begründung, das wäre Einschränkung von Grundrechten. Wieso dürfen die dann aber Toiletten der DB...
Ich habe ja eine Theorie. Mhm. Und zwar, die Geld DB nehmen. Betreibt ja keine Toiletten.
Ja, das war auch der erste Gedanke, den ich hatte.
Die hat einfach Stellflächen in ihren Bahnhöfen vermietet,
genau.
In denen zufälligerweise Toiletten betrieben werden.
Ja.
Von Sanifair zum Beispiel oder von WC Fresh, wie die ganzen Puffs heißen.
Genau.
Und die sind ja...
Und das ist eine Dienstleistung.
Ja.
Da kann man dann kaufen gehen.
Aber
in den Zügen ist er umsonst.
Ist er umsonst, ja. Also ich würde selbst vermuten, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also ich kenne, also ich habe, weiß nicht, habe ich, gab es noch wirklich, habe wirklich eine DB-WC-Anlage irgendwo mal gesehen? Vor ein paar Jahren schon mal. Aber selbst da haben sie immer Geld genommen.
Keine Ahnung.
Auch nicht. Wirklich Geld im Sinne nicht für das, die sitzt die Dame und da gibst du ihr Geld, sondern wirklich, um reinzukommen.
Um das Ganze auch mal ein bisschen akademisch anzureichern. Grundsätzlich ist es bei Schulen so, weil Schulen sind halt erstmal repräsentieren den Staat und auch seine, ne, und so weiter und Grundrechtsbindung und so. Und die Bahn, aber auch alle anderen Leute, aber auch die Bahn, ist an sich erstmal nicht an Grundrechte gebunden, weil das halt ein Privatunternehmen ist.
Ja, aber es gibt ja diese ollen Spezialfälle, wo das dann zum durchgreift.
Genau, und das habe ich auch wieder schön verlinkt in den Shownotes. Wir haben das jetzt schon das öftere Mal besprochen. Ich weise nur nochmal darauf hin. Das nennt sich mittelbare Drittwirkung von Grundrechten im Privatrecht. Und da gibt es dann, könnt ihr jetzt so einen kleinen Wikipedia-Artikel mal durchschauen dazu und dann weiß man auch, was es ist. Also grundsätzlich ist nämlich nur, sind Grundrechte nur sozusagen Abwehrrechte gegen des Bürgers gegen den Staat und nicht gegen Privatunternehmen. Teilweise wird das aber ein bisschen durchbrochen, sodass die Grundrechte auch in Rechtsverhältnisse mit ausstrahlen, so ungefähr, beziehungsweise mittelbar Drittwirkung entfalten. Also so Wasserversorgung, Sachen, die man zum Leben braucht, irgendwelche Dinge, wo Monopol besteht, das sind alles so Sachen, wo das in Frage käme. Ja. So aber auch nicht sein muss. Ja, und sonst, naja, ne, ist halt Privatrecht, so, da kannst du halt, musst du nicht auf Klo gehen.
Oh.
Ja.
Aber nicht auf die Gleise.
Ja, dann vergiss nicht, die nach aus den Shownotes zu nehmen, die erste Frage.
Ja.
Ja, dann haben wir es eigentlich, ne? Oder habe ich noch eine Bahngeschichte zu erzählen? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Irgendwas war nämlich letztens. Ach ja.
Ja.
Die haben hier, die S3 fährt jetzt mit den neuen S-Bahn-Modellen.
Ach.
Ja. Seit einem Monat oder zwei.
Okay. Na, irgendwann, wenn mal das Ostkreuz fertig gebaut ist und die Warschauer Straße, dann wird die S3 wieder von der Warschauer Straße fahren und von der Janowitzbrücke. Um diesem S-Bahn.
Von der Janowitzbrücke ab schon?
Ich glaube schon, dann wird die halt irgendwie, zumindest also Ostbahnhof. S3.
Ja, das hilft mir nicht so viel, aber Janowitzbrücke wäre ganz cool.
Ich meine dann auch schon weiter Richtung Hauptbahnhof, die S3 dann. Ab S3 ab Hauptbahnhof und dann durch bis nach Erkenau.
Das ist ja cool.
Irgendwann, wenn mal das Ostkreuz und die Warschauer Straße fertig sind.
Also irgendwann, wenn ich in Rente gehe wahrscheinlich.
Ja, das ist auch der Vorteil. Wenn irgendwann mal BER offen ist, kann ich mit einer S-Bahn zum Flughafen.
Hast du BER übrigens gelesen? 4% mangelfrei jetzt.
4% mangelfrei?
Ja,
ja. Ja, kommt ja langsam in Pötte.
Schön, ne?
Ja. Apropos S-Bahn, oder?
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Hier die
Stadtbahn wird dicht gemacht.
Die Stadtbahn wird gesperrt, und zwar zwischen Ostbahnhof und Zoo.
Ja, für 6 Wochen.
So,
also
für 6 Wochen.
Ja, nicht ganz 6 Wochen, sondern 3 Wochen jeweils. Also der erste Abschnitt ist von Ostbahnhof bis Friedrichstraße.
Ja.
Und dann Friedrichstraße bis Zoo oder so
drumherum. Und das müsst ihr jetzt für die Nicht-Berlinerinnen und Berliner unter euch, müsst ihr euch das mal so vorstellen.
Die Stadtbahn.
Wenn ihr von Westen nach Osten möglichst schnell durch die Stadt kommen wollt.
Dann ist die Stadtbahn die einzige Möglichkeit. Ja.
Also alles andere kostet unfassbar viel Zeit. Man kann natürlich mit dem Ring außen rumfahren, aber es dauert viel länger. Und das ist auch so, dass sich diese Schienen, da fahren 3 S-Bahn-Linien lang.
Da fahren die ICEs lang.
Ja, aber ich meine 3 S-Bahn-Linien, die an jedem S-Bahnhof halten.
Genau.
Und die teilen sich dann erst im Westen wieder auf, dem Westkreuz, glaube ich, und im Osten.
Nach Ostkreuz.
Nach dem Ostkreuz teilen die sich wieder auf. Also genau. So, dass man. Und das sind quasi, Mitte, die begrenzen quasi den Ring nach Westen und Osten. Und dazwischen halten die quasi die drei hier Linien an jeder Station, weil es auch so sein muss, weil da so viele Leute unterwegs sind.
Das ist fast ein 3-Minuten-Takt, 2,5-3-Minuten-Takt.
Ja, also genau, also das so kürzeste, der kürzeste Abstand, den du hast, sind 2 Minuten.
Ja.
Und das ist jetzt.
Das ist die Hauptachse.
Ich meine, das ist ja schon, so ganz normal mittags, fahren die ja schon häufig. Aber halt zu Stoßzeiten, ne? Also morgens und nachmittags, wenn die Leute zur Arbeit gehen oder nach Hause fahren, dann ist da halt die Hölle los.
Ja.
Ja? Wie viele, was habe ich jetzt gelesen? Wie viele Leute fahren pro Tag? Über 1 Million Menschen werden auf der Linie befördert.
Ja, ja, das ist was in der Regel. Ich muss nochmal rausschauen.
Ich weiß nicht, wie das geregelt werden soll, ohne maximales Chaos. Und Rumgeschreie.
Naja, so die erste Sache, die passieren wird, ist erstmal grundsätzlich, man kann auf die Regionalbahnen ausweichen. Die fahren ja auch auf der Stadtbahn. Die fahren auch weiterhin durch. Betroffen ist ja nur die S-Bahn.
Aber die halten ja nicht überall.
Nee, aber das, der Vorteil ist, wenn du tatsächlich von einer Regionalbahnstation zur anderen musst, ist die Regionalbahn tatsächlich eine Alternative.
Ja, aber meine Station ist die Janowitzbrücke.
Genau, dazwischen ist nichts.
Ja, das heißt, du musst zum Alexanderplatz fahren.
Oder zum Alexanderplatz zum oder zum Ostbahnhof, genau. Ja. Deine Alternative könnte natürlich sein, die Frage, ob die U-Bahn dir hilfreich wäre dort. Bei dir fährt ja die U8.
Ja, aber dann muss ich halt,
einmal, ja.
Ne, zur Osloer Straße und dann kann ich da irgendwie in die U9 oder so.
Genau.
Also im Prinzip zickzack nach oben fahren, also nach Norden, um das mal allen nicht geografisch versierten hier zu beschreiben. Das ist schon alles riesen Umweg. Zumal U-Bahn auch einfach viel länger dauert.
Ja, ja, ja. Die Stadtbahn. Also ich kann es nochmal genau sagen, was jetzt genau die Fakten sind. Also der erste Abschnitt, der gesperrt wird, ist Ostbahnhof bis Friedrichstraße für 3 Wochen rundgestellt. Ab Mitte Juli. Und danach kommt das Teilstück von Friedrichstraße bis Zoo oder bis nach Charlottenburg sogar. Das ist schon 500.000 S-Bahnfahrer pro Tag.
Eine halbe Million?
Halbe Million.
Wie komme ich denn jetzt auf die Million?
Weiß ich
egal.
Das ist schon
immer noch eine Menge.
Krass. Während der Sommerferien in Berlin.
Ja, und weißt du, was der Witz ist? Ich habe von Juni bis September habe ich meine Station bei der Staatsanwaltschaft.
Und die ist natürlich im Westen.
Die ist natürlich in Moabit, ja.
Hast du dir schon eine Alternativroute rausgesucht?
Wo ich dann 2-mal die Woche hin muss. Ich weiß nicht, also wenn das Wetter noch gut ist, fahre ich mit dem Fahrrad.
Ja.
Muss mal gucken, aber das dauert ja auch eine ganze Ecke, bis man da ist.
Also, ja.
Weiß ich nicht. Mal schauen.
Na, im Zweifel halt irgendwie mit dem Fahrrad bis Alexanderplatz und dann dort weiter.
Irgendwie. Ja, nee, aber ich will nicht einer von den Assis sein, die mal mit dem Fahrrad in die Bahn steigen. Das finde ich immer, das ist irgendwie, weiß ich nicht.
Bei einer Regionalbahn ist jetzt nicht so grammatisch.
Ja, wenn man irgendwie so nach draußen fahren will, ist das ja alles okay. Ja. Aber die Leute, die irgendwie zur S-Bahn fahren, ihr Fahrrad in die S-Bahn stellen und dann 3 Stationen damit weiterfahren und dann aussteigen und nochmal 5 Meter mit dem... Also.
Nicht in den ersten Wagen.
Das ist, hat so ungefähr die Qualität von die S-Bahn ist rappelvoll, macht nichts, ich setze meinen Rucksack trotzdem nicht ab. Naja.
Aber das ist halt das Problem. Aber dafür, notwendig. Wird halt saniert, die Strecke. Das merkt man halt auch, weil der fährt einfach jeden Tag so viel. Ist halt einfach sehr belastet, diese Strecke. Und irgendwann muss es halt sein, dass irgendwann das so krass wird.
Ja. Ja, was wird denn eigentlich gemacht?
Die bessern die Strecke aus. Ich weiß jetzt noch nicht, was genau.
Also ich habe nur gelesen, weil ursprünglich 4 Wochen geplant waren.
Ja.
Dass da Sachen aufgefallen sind, dass es halt noch.
Ja, die müssen noch die irgendwie die Bolzen noch mit austauschen und so Scheiß. So nicht Bolzen, aber ich weiß jetzt nicht gar nicht, was hier steht. Nee, hab's irgendwo gelesen. Aber halt, die mussten was ausbessern und jetzt ist noch zusätzlich was passiert und dann. Naja.
Ja. Kommen wir mal zu was ganz anderem.
Ich fand ja die Überschrift dieses Kapitels schön.
Ich habe ja zu Ende Februar ist ja mein Sky-Abo ausgelaufen. Und da hatten wir ja auch
Sky-Abo. Ich hab ein Angebot heute bekommen. Per Post.
Per Post.
Ja, so Werbeeinwurf. Nee, das ist meine Vodafone-Karte. Da. Und zwar 20 Ocken.
Ja.
Für Welt und ein Paket.
Ja.
Filmfuß-Bundesliga oder Sport.
Ja.
Für 20 Euro.
Ja.
Aber HD nur 6 Monate kostenlos.
Darf ich mal?
Ja.
Ja, das ist halt irgendwie das, was ich meine. So dieses.
Ja, wir haben uns schon öfters drüber ausgelassen, diese Sky-Scheiße, dass man.
Und die machen das, die rufen dann ja auch immer noch mal an,
ja,
und fragen ja, was einem denn nicht gefallen hat.
Ja.
Und dann habe ich dem das gesagt, ne, dass man so als langjähriger Kunde ständig immer mit irgendwelchen Kündigungen drohen muss, bis man mal irgendwie mal ein Angebot bekommt, was einem passt und so. Und Neukunden kriegen alles hinterhergefunden. Ja, das ist ja, ja, früher, da muss ich Ihnen recht geben, da war das so.
Damals bei Premiere.
Selbstkritisch sagen. Aber es wird Ihnen sicherlich schon aufgefallen sein, heutzutage gibt es nämlich für Neukunden nur noch 24 Monats Abonnements und die zahlen dann nur im ersten Jahr diesen vergünstigten Preis.
Nö, ich zahle den über 2 Jahre.
Genau, sehe ich jetzt nämlich gerade auch. Das Angebot hier gilt nämlich komplett für 2 Jahre.
Das ist plus HD noch am Nachmittag 6 Monaten. Ich weiß nicht, was dann HD dann kosten wird. 5 Euro extra mehr.
Das haben nee, 10, das ist halt.
Ja, ganz lustigerweise steht das hier nirgends, wie viel dann HD extra kostet. Hier steht nur.
Ja, aber ich sag dir, 30 Euro, ja, 30 Euro für Welt und Bundesliga. Ja. Und HD-Sender.
Plus Receiver noch.
Zu den Paketen, ja, den Receiver kriegst du immer noch. Ach so. Aber 30 Euro sind für 2 Jahre, ja, hätte ich sofort unterschrieben, sind übrigens 3 Euro weniger als das, was sie mir angeboten haben.
Ernsthaft?
Nach, weiß nicht, 7 Jahren Kundschaft oder so?
Das war jetzt hier, so. Das ist Posteinwurf gewesen. Also das heißt, alle Bewohner der Warschauer Straße
69. Ja, das ist echt, ich finde das echt, und ich hätte auch kein Problem damit, mich zwei Jahre an die zu binden, mindestens. So. Ich gucke ja gern Fußball.
Möchtest
so.
Du haben?
Nein, kann ich nicht nutzen.
Ach so.
Weil ich muss erst mal ein halbes Jahr da kein Kunde mehr sein, um einen Neukundenrabatt in Anspruch nehmen zu dürfen, ohne eine extra Bearbeitungsgebühr von, weiß ich nicht, 60 oder 80 Euro zahlen zu müssen. Aber wir wollen jetzt auch erstmal gucken, wie wir ohne zurechtkommen. Ein bisschen Entzug machen.
Ach, hier steht da, wie viele. Ach, guck an. Das Kleingedruckte ist ja lustig. 12,90 Euro Logistikpauschale, 39 Euro Aktivierungsgebühr. Dann braucht man nochmal, ach so, wenn schon mal ein Haushalt im Sky-Abonnement besteht oder unter der Karte nochmal 99 Euro Aktivierungsgebühr.
Genau, das sind diese Aktivierungsgebühr, ja, wenn du, also 100 Euro siehst du, gilt aber für die letzten 6 Monate oder so.
Ja. HD steht trotzdem nicht, wie viel das kosten wird.
Ja, das kostet einen Zehner.
Ja, das ist ja lustig, aber normalerweise müsste man das doch hier deklarieren, oder?
Ich weiß ich nicht, ist mir jetzt auch egal. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also man hat ja diesen Receiver bekommen,
ja,
und den muss man ja zurückschicken, weil das Ding ist ja nur geliehen. Und dann, was macht
Verleihen die eigentlich diese Receiver dann weiter?
Weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, wenn die noch okay sind. Wenn die okay, wahrscheinlich geputzt und dann weiter verschickt. Mhm. Weil, wenn die noch gehen, gehen die noch. Also würde ich so machen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht.
Wahrscheinlich ist es BWL-technisch billiger, die zu verschrotten.
Also ich kenne auch so Geschichten, dass die dann irgendwann, wenn man dann nach ein paar Jahren mal sagt, mal hier, wie ist denn mal mit einem neuen Receiver, der mal ein bisschen mehr im 21. Jahrhundert angekommen ist, dass die dann sagen, ja, sie kriegen kostenlos einen neuen, den alten können sie behalten oder wegschmeißen oder so. Ja. Das gibt's wohl mal. Aber so wenn du während des Produktzyklus sozusagen wieder zurückschießt, ich glaube, dann
okay,
werden sie es schon mal rausschicken. Wumpe.
Ja,
also.
Ich lenke ab.
Was macht man denn, wenn man so ein Paket verschicken möchte, in dem so ein kleiner Receiver drin ist? Dann nimmt man sich erstmal irgend so ein Paket, also eine Pappbox, ja, sucht sich irgendwas zum Auslegen.
Hast du einen Amazon-Karton benutzt, oder? Das wäre, was ich gemacht hätte.
Nee, kein Amazon-Karton.
Du lachst so hämisch, das ist immer Schlimmeres gewesen.
Nö, weiß ich, jetzt spielt jetzt auch keine Rolle.
Ah, okay.
Zalando-Karton.
Oh.
Aber ich habe Fußballschuhe gekauft, okay?
Na, also, ich muss zu deiner Ehrenrettung sagen, ich habe ja eine Zalando-Outlet-Kundenkarte.
Ah ja, das ist gut.
Ja. Ist ganz lustig, du kannst hier irgendwie hier.
Ich weiß, das erzählst du mir ständig. Ja. Ich habe heute noch wieder einen mit Zalando-Tüte und umgehängter Canon-Kamera durch die Gegend marodieren sehen. Habe ich auch gedacht, Freundchen, ganz schön mutig. So, Was macht man? Man nimmt sich so eine Pappbox, ja. Ja, dann sucht man sich irgendwas zum, so dass das nicht alles so rumpelt, also so ein bisschen Papierschnipsel rein, was man halt
auch. Gute so Bildzeitung,
ja, zu Hause findet, was man so hat, was so Stürze abfedern könnte und so. Und dann legt man noch ein kleines Briefchen dazu. Hier, hallo, mein Receiver, das ist übrigens meine Kundennummer und hier wäre, und das ist die Smartcard. Wäre doch mal ganz nett, oh, Smartcard, das nächste Ding. Weil das die von Kabel Deutschland war und wir jetzt eine von Kabel Deutschland brauchen, damit wir hier die Kabel Deutschland Sender, die wir haben, ja, weiter gucken können, hat Kabel Deutschland uns eine neue Karte geschickt. In dem Brief stand, bitte schicken Sie uns die alte zurück. Wir haben gar keine alte von dir bekommen. Weil wir haben eine von Sky bekommen. Da steht zwar Kabel Deutschland drauf, ein, ja, Eigentum von Kabel Deutschland, aber die haben ja so Partnerverträge. Und wir hätten jetzt nicht einfach Sky die Karte nicht zurückschicken können. Also muss ich jetzt meine Bestätigung an kundenservice@kabeldeutschland.de schicken, damit die uns diese 35 Euro, die uns in 4 Wochen sonst in Rechnung gestellt würden, wegstrecken. Alles völlig bekloppt. Weil die Jungs an der Hotline und Mädels da bei Kabel Deutschland dürfen einfach nichts entscheiden. Du musst alles an diese Kack-E-Mail-Adresse machen. Und dann hast du einfach... Egal. Anderes Thema. Ich schweife zu sehr ab. Aber hier mit Service ist hier in diesem Land ist schwierig. Ich habe das verpackt und ich lege das Briefchen da rein, ja, und die Smartcard dazu. Ich klebe das Paket zu. Und dann will man es ja irgendwohin verschicken.
Ja.
So.
Wohin bist du gegangen? Bist du in eine Filiale gegangen oder auf der Packstation?
Ich bin auf dhl.de gegangen,
aha,
und habe mir so eine Online-Marke besorgen wollen.
Aha.
Weil, kann ich 1 Euro sparen? Ja, ja. Ich habe das kleine Paket genommen, war unter 2 Kilo und auch innerhalb dieser...
Also ein Päckchen?
Nee, kein Päckchen, sondern es gibt ein kleines versichertes Paket. Ach, das ist irgendwie okay, eine neue Kategorie, die sie vor einigen Jahren mal eingeführt, okay, haben. Und... kostet, glaube ich, 4,99 dann online, und sonst kostet es 5,99 und das große Paket kostet halt 6,99.
Ich glaube 90, nicht 99.
Ist auch egal.
Ja.
Und hab dann gesagt, naja, gehe ich auf dhl.de, weil ich habe da schon, also als ich an der Uni am Lehrstuhl gearbeitet habe, haben wir öfter mal so Pakete hin und her schicken müssen. Auch mit größeren Inhalts. Und wenn wir nämlich Pakete hatten, die, weil wir immer nur Paketenmarken bis 20 Kilogramm haben die uns immer von der Fakultät nur besorgen können, ja, in der Materialausgabe, also bis 10 und bis 20 Kilo. Und wenn wir halt was hatten, was über 20 Kilo, also bis 32 Kilo ist dann, glaube ich, die nächste Stufe oder 30, die gab es halt nicht. Also mussten wir das vorstrecken und das dann wieder, also selber finanzieren, und dann mussten wir halt zur Frau mit der Kasse gehen und unsere Auslagen uns halt rückerstatten lassen. Und deshalb haben wir da ganz oft, also die habe ich bestimmt in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, 5, 6, 7 Mal gemacht, dass ich halt so eine Paketmarke bei DHL gekauft habe, ganz easy, ganz simpel, ausgedrückt, aufs Paket gebatscht, zack, fertig. So, Frage von 2 Minuten. Also wirklich, ja, eingegeben, wer bin ich, wo soll's hingehen, hier, Kreditkartennummer, Frist, Druck aus, fertig. Gute Erfahrung gemacht.
Ja.
Ich denke, ja. Das ist ja, ne, war immer schön einfach. Ich habe mich damals schon gewundert, man muss sich da gar nicht anmelden, man konnte das immer so, ohne sich registrieren zu müssen, konnte man das machen. Und fand ich aber gut. Also gehe ich, wir machen das jetzt mal live, ja. Wir gehen jetzt mal auf dhl.de. So. Da ist doch schon mal schön. Wir suchen jetzt mal, was machen wir denn?
Tatsache, 3,99 ist das Päckchen? Nee, wir wollen jetzt hier bis 10 Kilo. 6,99.
Ja, genau, das ist aber das hier. Ich habe das kleinere genommen.
5,99.
So, deutschlandweiter Versand, DHL Paket.
National.
Und dann gibt es hier das kleine, ne?
Bis 10 Kilo.
4,99. Nee, nee.
Wo
das
denn?
Kleine, bis 2 Kilo.
Bis 2 Kilo? Und wo ist ich? Ach, da. So, mit Haftung A muss man dieses Checkbox anklicken.
Achso, nee, ich bin einfach oben. Ja, das ist auch, die Navigation ist auch schlechter geworden. Aber ich bin einfach oben links auf Paket. Ach,
das kenne ich noch gar nicht.
Oben links, genau, das ist nämlich neu. Oben links, ja, auf Paket. Oder, ja, machen wir einfach rein, ja, so. Jetzt gehen wir hier mal auf Online frankieren. Ist ja alles schick, ne?
Ja,
so, jetzt gibt es da so eine Maske.
Ja.
Ist ja klar. Da kann man dann nochmal zusätzlich irgendwie, ist das irgendwie Sperrgut oder was? Oder will man, ja, eine extra Transportversicherung, ja, das per Nachname verschicken? So, und dann gibt es aber unten das, worum es geht. Links Adressdaten des Absenders, rechts Adressdaten des Empfängers.
Ja.
So, also gibt man dann links ein, hier irgendwie... Werner Schnitzelpeter in der Rosenstraße 13 oder so. Und rechts gibt man dann die Adresse von Sky ein, weil ich wollte ja an Sky verschicken.
Ja.
So. Sky hat auf der Webseite stehen, da steht Sky Deutschland.
Die haben eine Sonderpostleitzahl, oder?
Nee. Sky Deutschland, aber in 22033 Hamburg.
Das ist eine Sonderpostleitzahl.
Nee, das ist keine Sonderpostleitzahl.
Das ist hier diese Kurzdinger.
Die haben halt nur keine Straße angegeben.
Ja, brauchen sie, weil sie Großempfänger sind.
Genau. Wusste ich auch. So, jetzt geben wir das mal ein. Dennis, mach das jetzt mal. Das machst du jetzt hier mal. Tu mal so, als würdest du versenden wollen. Gib mal links einfach hier ein Dennis Mohrhardt oder was auch immer, ne? Sky Deutschland. Und dann einfach nur gibst du mal da unten bei Postleitzahl und Ort 22033 Hamburg. Warte. Dennis gibt es jetzt tatsächlich mal alles ein, ja. So,
Berlin.
So, und
dann,
und jetzt,
wie heißt die Postleitzahl?
22033.
22033
Hamburg. So, und dann so alles fertig in den Warenkorb legen.
Das Richtige auswählen.
Ja, ja, das ist ja, spielt ja keine Rolle.
So,
so, und jetzt erstmal erste Neuerung.
Ja.
Ja,
Adresse jetzt, konnte nicht verifiziert werden.
Ja. Genau, jetzt gibt es da irgendwie so einen Adressenchecker, ja, der sagt dir hier, was da vielleicht ganz gut sein kann. Moment mal, pass mal auf. Du hast jetzt hier irgendwie Rasenstraße geschrieben. Meintest du wirklich Rasen oder Rosen oder meintest du die Raserstraße?
Ja.
Die gibt es nämlich alle in diesem Ort oder keine Ahnung was. Kann da ganz hilfreich sein.
Ja, und wie sagt er mir hier als erstes?
Genau, dann gibt er dir so eine Adresse an. Das ist auch eine Adresse, also die erste, die er da anzeigt, die er dann schlägt dann nämlich Adressen vor, die es sein könnten. Das ist eine Adresse von Sky.
Ja.
Aber wenn man das sich auf Google Maps anschaut, dann steht da bloß, dass es das Callcenter sei. Und ich weiß nicht, ob das wirklich auch die Lieferadresse ist. Ja, und habe dann die Kollegen von Sky Deutschland angetwittert. Habe gesagt, hier, hallo, ich habe ein Paket für euch mit meinem alten Receiver, will ich zurückgeben. Sag mal Adresse.
Na, das ist trotzdem am Arsch der Welt, oder?
Ja, ja, klar. Ich meine, ich nehme auch an, dass es das ist. Ja, aber,
na, wobei.
Ja, ist ja auch ein bisschen klein, habe ich mir gedacht. Ja. Aber ist ja auch völlig, völlig egal. Also schreibe ich denen, ja, haben die geschrieben, hier, nee, schick einfach an Sky Deutschland oder an Sky Deutschland Fernsehen GmbH und Co. KG. Und dann hier mit 22033 Hamburg, passt schon, kommt an, die Post weiß, wo es lang geht. Und habe ich gesagt, ja. Okay, ja, dann mache ich das mal ohne. Also jetzt geh mal zurück, so ganz so war der Ablauf nicht, aber ich habe das jetzt mal aus didaktischen Gründen so gemacht. Geh mal zurück auf dieses DHL-Tab.
Ja.
Und sagst du, nee, ganz unten nimmst du die Option, nee, war schon so richtig,
wie bestehende ich gemacht habe. Eingabe trotzdem verwendet.
Genau, jetzt drückst du auf okay.
Ja.
Und?
Hat trotzdem übernommen die Adresse.
Hat trotzdem übernommen?
Ja.
Das hatte ich nicht, weil ich hatte was anderes. Dann haben sie es vielleicht in der Zwischenzeit schon wieder geändert. Ich habe dann drauf gedrückt, nee, übernimm mal die Adresse.
Ja.
Und dann sagt er, ja, alles klar, mache ich. Gar kein Thema, ist ja nicht schlimm. Lege in den Warenkorb. Ja, da stand dann jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht die Adresse, die da steht, sondern halt nur Sky Deutschland und die Postleitzahl und der Ort. Lege in den Warenkorb und sagte, ey, Freundchen, so geht das aber nicht. Du hast hier keine Straße und keine Hausnummer angegeben. Nicht mit mir.
Kann man gucken, ob ich nochmal dieses Adresse rauswerfen kann?
Ja. Und,
ja, jetzt funktioniert das.
So, und jetzt dann
ist es im Warenkorb.
Ja, da hat er bei mir nämlich gesagt, nee, Alter, geht gar nicht. Will ich nicht. Oder geh jetzt mal auf. Ah, nee, da steht der Zahlung für dich bestellen. Ja, das ist der nächste Witz, das können wir jetzt nicht so ganz durchspielen.
Ja.
Aber er hat gesagt, nee, mach ich nicht. Du kannst mich mal am Arsch lecken, das tue ich nicht.
Okay.
Und dann habe ich dann DHL angetwittert und mir gesagt, ja. Ja, wir brauchen halt schon die Adresse. Ich gesagt, ja, aber hier, ne, hallo, und hab die dann so ein bisschen verkuppelt da, die Twitter-Accounts. Hab gesagt, ja, was ist denn jetzt? Hier, genau, DHL hat gesagt, ja, nee, wir haben eine Adresse und die haben auch eine Anschrift, die sollen sie dir mal geben. So, dann ist ja alles kein Thema mehr. Und dann hat Sky gesagt, nee, so Quark, das braucht gar nicht, weil das kommt halt eh an. Und dann stand ich da halt.
Wieder Ochsen.
Ja, was soll ich jetzt tun? Ja, ich hätte natürlich in die Filiale gehen können, aber hätte dann erstens mehr zahlen müssen. Aber
ich
wollte das ja auch online machen, weil ich hatte es alles eingepackt, wollte es ausdrucken, draufkleben, fertig, irgendwo abgeben an so einen Paketshop und dann wäre die Sache für mich gegessen gewesen. Naja gut, es funktionierte dann alles nicht und dann schrieb Sky Deutschland mir, nachdem ich gesagt habe, ja, hier, nee, aber der von DHL online, die machen das nicht, das funktioniert nicht. Nicht DHL. DHL hat mir gesagt, ja, oh, ja, sorry, schick mal eine Nachricht an twitter@dhl.com mit deinem Benutzernamen und deiner Handynummer, wir rufen dich zurück. Hat er natürlich nie zurückgerufen.
Ja.
Wobei, ich habe die E-Mail abends abgeschickt, aber normalerweise müssten die ja morgens dann wieder auftauchen.
Ja.
wie dem auch sei, die haben mich auch schon mal angerufen, nachdem ich da eine Mail hingeschickt hatte, auf diese Art und Weise. Also das kann auch ein Versehen oder ein Fehler von mir gewesen sein, das, ne, aber haben nicht angerufen. Und der Typ von Sky Deutschland twitterte mich nochmal an, so mal, hier, ich habe das gerade mal durchprobiert, du kannst einfach einen Punkt eingeben bei Straße und Hausnummer. Bei mir frisst er das. Ich habe jetzt nicht gekauft, aber probier mal. Und dann habe ich das gemacht und das ging dann tatsächlich.
Und hat das einfach irgendwie kein Chaos in der Postmatrix erzeugt, dieser Punkt?
Nee, er hat dann gesagt, ja, hier, ich Adresse vorschlagen, so, nee, mach mal, wie ich es haben will. Und so, ja, ist klar. Du hast da was eingetragen? Immerhin steht da was, dann nehme ich das jetzt so mal. habe ich gedacht, ja, alles gut. Also hier schöne Warenkorb liegen und dann hier Haken bei AGB akzeptieren und dann zahlungsrichtig bestellen. So, jetzt haben wir hier noch, und dann haben wir das in 2 Minuten getan, ist alles gut.
Ja, aber jetzt ist die 1-Million-Mark-Frage.
Ja.
Ist das Paket angekommen?
Ja, schon, aber es geht ja, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Nee. So, was dann passierte war, früher war das so, man konnte dann einmal sich mit seiner, dieses, was man bei der Packstation schon bekommt, war ja so ein, ich glaube, früher ist es paket.de oder so.
Heißt es immer noch,
so ein Zugangsdaten, mit denen konnte man sich einloggen. Man konnte einfach ohne Registrierung da kaufen und losschießen. Dann habe ich immer auf ohne Registrierung geklickt, habe das alles fertig gemacht. Dann wurde dann zwar noch so angepriesen, hier, wenn Sie sich hier anmelden, dann können Sie die Vorteile nutzen, Sie können Ihre Adressen speichern und keine Ahnung was, aber das war mir dann immer einfach schon zu viel Arbeit, allein diesen Account anzulegen oder meine Zugangsdaten wieder rauszufummeln von diesem Paket.de.
Ja, aber Paket.de ist doch Packstation, identisch.
Ja, aber das ging dann da auch schon immer.
Ach so, ja.
Jetzt ist aber neu, und wir wissen ja, neu ist immer besser.
Ja,
jetzt geht das über Postpay. Das ist ein Zahlungsdienst, den die Deutsche Post oder DHL erfunden hat offensichtlich. Und dieser Zahlungsdienst...
Lustigerweise, Postpay unterstützt PayPal, was wiederum auch so ein Zahlungsdienst, was Zahlungsdinge zusammenfasst.
Genau. Also es ist... Das ist nämlich ein Ding, das Zahlungsdienste zusammenfasst. Ja, man bezahlt dann an Postpay sozusagen und nicht mehr an DHL, aber natürlich, ne, hier schuldbefreiend, klar. Und dann kann man da zahlen mit EC-Karte, Visa, Mastercard, weil das hat hier Diners Club, also so alles, was man sich vorstellen kann. Irgendwie, ne?
Sogar Sofortüberweisung, diesen Spionagedecksladen.
Sofortüberweisung, PayPal, alles geht. Da dachte ich mir, na gut. Und dann ist es aber jetzt so, man muss sich da dann jetzt anmelden. Und du kommst nicht drum herum, dir zumindest bei Postpay einen Account zuzulegen. Sonst kannst du online keine Frankierung mehr kaufen. Und dachte ich, ach ja, Leute, na, wenn es denn sein muss. Und gebe meine E-Mail-Adresse ein und sagt dann, nee, so jetzt aber nicht. Die ist hier schon gebunkert. Da kannst du nicht mit einer E-Mail-Adresse 2 Accounts anlegen. So weit kommt's noch.
Der Paket.de, oder?
Ja, ich so, naja gut, was weiß ich denn, Passwort vergessen. Ja, alles klar. Kriegst eine Mail.
Kam eine Mail?
Ich guck halt so in meinen Mailpunkt ab. Und drück mal nochmal aufs Empfangen-Knöpfchen, obwohl das eigentlich tun sollte. Kam dann nichts, geh irgendwie auf Klo, komm wieder, immer noch nichts da, drück nochmal so auf Empfangen, kam immer noch nichts so, also denk, naja, warte halt nochmal kurz. Oder drück zur Sicherheit nochmal auf Passwort vergessen, das ist ja, der Link ist ja dann, ne, das ist ja egal. Nochmal drauf geklickt, ja, kriegst eine Mail.
Kam nichts.
Ich habe mich irgendwie in die Küche, habe mir irgendwie einen Apfel geholt oder was zu essen oder so und habe da halt irgendwie so ein bisschen...
Das Römische Reich neu aufgebaut.
Ja, wir haben ein bisschen gequatscht irgendwie im Wohnzimmer und gehen dann halt so nach 15 Minuten. Eigentlich wollten wir spazieren gehen mit dem Kind und ich wollte eigentlich, ich mache das jetzt nur noch mal schnell fertig und dann nehmen wir das direkt mit und dann haben wir das getan.
Ja.
So, das war der Gedanke eigentlich.
Währenddessen vergingen die Stunden.
Ja, nee, und dann, jetzt warte ich mal kurz auf die Mail, haben wir das ist weil... Wir haben ja noch Zeit, ob wir jetzt losgehen oder eine halbe Stunde, spielt ja keine Rolle, weil wir haben heute nichts zu tun. Und guck dann wieder auf den Rechner und ich so, nee, ist nichts. Und guck dann zwischendurch auch immer so nervös auf mein Handy, kam aber nichts an. Ich so, ach ja, Spam. Guck so alle möglichen Spam- und Junk-Mail-Ordner, die mir irgendwie so zur Verfügung stehen, an. Nee, nichts gekommen. Denke ich, ach komm, nimmst du eine andere E-Mail-Adresse. Was hilft's denn? Und ich habe dann noch so eine E-Mail-Adresse, die lasse ich immer durchschleifen über meine Google-Mail-Adresse, sodass Google Mail die Mails da abholt und mir dann weitergibt. Und halt von meiner eigenen Domain. Habe ich die von meiner eigenen Domain genommen, die eingeben und habe mich damit dann registrieren wollen. Und dann sagt er, ja, hier, Bestätigungs-E-Mail kommt, ne, klickst du auf den Link, alles tutti. Ich so, ja, super, geil.
Und?
Kam und warte, es kam keine Mail. 2 Tage später, ich habe das dann in der Zwischenzeit nicht weggebracht, das Paket, es lag rum. Ja. Wir sind dann spazieren gegangen, was auch immer wir tun wollten, es lag dann weiter rum, 2 oder 4 Tage später gewesen sein. Tauchen auf einmal 3 Mails bei mir auf. Und zwar 2-mal dieses Passwort vergessen und 1-mal diese Neuregistrierung. Also wird wohl einiges im Argen gewesen sein. Und denke ich, ach ja, geil, dann machst du es jetzt mal. So. Also,
der Link ist ungültig.
Nee, geh noch hin, hat funktioniert, neues Passwort gesetzt, so eingeloggt. Geil. Jetzt nochmal alles neu gemacht, hier nochmal eingetippt, Absender, Paketmarke 499, alles super. Klicke auf jetzt zahlungspflichtig bestellen, werde weitergeleitet zu Postpay, melde mich da an mit den Zugangsdaten, die ich mir gerade neu da rausgefummelt habe. Und dann sagt er, ja, vorher stand da ein lustiger Haken, wenn Sie hier übrigens unsere AGB akzeptieren, dann akzeptieren Sie auch, dass wir Sie mal so ein bisschen durchchecken, was so Ihre
Bonität
angeht. Ja, haben wir so ein Verfahren, da rechnen wir dann so ein bisschen rum und demnach könnte es sein, dass manche
Zahlungsoptionen
Ihnen nicht zur Verfügung stehen.
Ja.
Denkst du, pff.
Macht.
Das ist mir jetzt auch egal. Also mach ich. Ende vom Lied. Ich konnte nicht mal per Bankeinzug bezahlen.
Ja.
Also, ich glaube, Rechnung, weiß ich gar nicht, ob sie es haben. Also, EC ging nicht, Bankeinzug, Sofortüberweisung ging nicht, alles, was mit dem Konto zu tun hat, PayPal auch ausgeäxt. Ja. Ich konnte im Prinzip nur per Überweisung oder, ich weiß gar nicht, ob es Überweisung ist, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade erfinde, aber ich meine, es war Überweisung. Auf jeden Fall ging Kreditkarte.
Ja.
Ich sagte, ja, meine Güte, nehme ich jetzt halt die Kreditkarte. Dann ist noch irgend so ein Fehler aufgetaucht, dass er meine Kreditkarte nicht akzeptiert hat, weil er die schon mal gespeichert hatte, weil ich das vorher bei der Packstationsanmeldung mal irgendwie die eingespeichert habe, um da mich mit anzumelden und zu bezahlen, keine Ahnung was. Dann habe ich gesagt, dann nehme ich jetzt halt die von der Frau. Und das hat er nicht akzeptiert.
Weil die Name nicht
übereinstimmte. Weil der Name nicht übereinstimmte mit dem Absender.
Ja. Und hast du es jetzt wirklich geschafft, dieses Paket?
Und dann habe ich es nochmal abgebrochen
und
habe gesagt, komm, leck mich am Arsch. Und habe dann abends das nochmal gemacht und habe dann aus diesem Account meine gespeicherte Kreditkarteninformation rausgelöscht und quasi wieder neu eingespeist und dann hat es funktioniert.
Okay.
So. Und dann habe ich es ausgedruckt und dann habe ich das in den Paketshop geschmissen und jetzt ist es dann immer bei Sky.
Also ich habe... also ich gehe normalerweise zur Packstation und ziehe mir einfach da die Marke. Da bezahlst du halt einfach den Online-Preis auch, aber gibt es halt dieses 499-Ding nicht.
Ja, also
halt bis 10 Kilo und dann druckst du aus, kriegst du einen Aufkleber aus dem Automaten, ziehst ab, batsch und schiebst direkt in den Automaten rein.
Ja. Ja, also.
Weil ich habe ja meinen halben Umzug per Post gemacht.
Ja, ist doch gar nicht so doof eigentlich.
Ja.
Wie dem auch sei. Ich habe jetzt irgendwie kein Hexenwerk tun wollen, ja. Ich habe ein Postwertzeichen für 4,99 Euro erwerben wollen.
Ist das immer noch ein Postwertzeichen?
Ja, klar.
DHL noch nicht mehr.
Nee?
Nein, das ist ja privat.
Stimmt, das ist richtig. Ist gar kein Postwertzeichen.
Weil die Post tatsächlich macht ja noch irgendwie hier hoheitlich Scheißdings.
Ja, stimmt. Naja, aber das ist alles, das war alles irgendwie ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und ich verstehe auch nicht, also.
Wie man so
also erstmal, ich kenne meine finanzielle Situation, meine persönliche, ja. So, also ich bin jetzt nicht reich, ja. Und jetzt gerade durchs Referendariat haben wir auch finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Das will ich nicht verhehlen. Aber Bonität, dass ich mir.
Eine Briefmarke
für 5 Euro kaufen kann. Das wird wohl schon noch drin sein.
Also im Gegensatz halt...
Es ist noch nie so gewesen, dass irgendwie mal noch... Ich habe noch nie von meiner Bank mal gehört, hier, Alter,
Die 5 Euro kassiert.
Mach mal Geld auf dein Konto, ja. Ich habe es auch noch nie gehabt, dass ich Rückbuchungen hatte, sondern das lief immer alles in diesem geduldeten Überziehungsrahmen, wenn es dann mal so gekommen ist. Das heißt, zumindest meine Sparkasse vertraut mir da insoweit, dass ich
auch mal für 5 Euro.
Ja, also das ist.
Ja, aber ganz lustig im Kontrast dazu, halt, wenn ich mir Briefmarken online kaufe, das mache ich ja ständig, ich habe hier so halt Aufkleber und ruhig aus.
Ja.
Die ist mir verhunzt, weil die Patrone leer gegangen ist während des Drucks.
Wo machst du das?
Früher hieß das internetmarke.de. Mittlerweile haben die es in ihren normalen Postshop integriert, deswegen sind ein paar Schritte mehr hinzugekommen. Aber selbst das ist
relativ. Das ist doch fürchterlich. Ich will doch.
Nö, das ist relativ einfach. Ich gehe einfach hier, also ich gehe aus Bequemlichkeit immer noch internetmarke.de ein.
Ja.
Dann sagen sie mir, hier, Alter, wir haben das umgebaut. Du kannst das hier in der E-Filiale machen, aber wenn du wirklich das nochmal machen möchtest, hier geht es noch zum Alten.
Ja, aber das mit der E-Filiale und so, warum ist das alles so
kompliziert? Und diese E-Filiale habe ich halt, wenn ich mich hier einlogge, logge ich mich halt hier ein, das ist eingespeichert, dann habe ich hier oben, habe ich hier, wenn ich mein Konto gehe, habe ich halt meine Portokasse und die kann ich halt per Lastschrifteinzug immer 10 Euro aufladen und davon kaufe ich mir halt die Briefmarken runter. Also da, die Briefmarken...
Aber das ist auch wieder scheiße, das will man auch nicht. Immer dieses zinslose Darlehen, Ich finde,
für 45 Cent Briefmarken Bankeinzug zu machen, ist auch albern, oder?
Ja, ist ja alles auch nicht falsch, aber warum muss das so kompliziert sein mit irgendwie Anmeldungen und keine Ahnung
was? Das fand ich am lustigsten, also diese Online-Marke war hier, früher war es einfach viel
schlimmer. Das finde ich so. Dieses DHL-Theater, was ich hier hatte, das war wirklich an Absurditäten nicht zu überbieten.
Das war schon. Also,
ich verstehe auch nicht, wer trifft solche Entscheidungen? Und
meine Vermutung ist, Leute, die es nicht benutzen müssen.
Ja, aber wie kommt man denn auf die. Also, das ist doch. Das ich kann ja verstehen, noch zu mitten. So, ich kann nachvollziehen, dass die irgendwie versuchen wollen, die Leute bei sich einzusperren
und sie alle festzuhalten
und so.
Dieses Postpay kommt doch, ja nicht von irgendwo her.
Genau, aber das ist doch so absurd abschreckend. Das ist nicht so, ich kaufe mal eine Paketmarke und druck die aus, das ist ja schön easy hier zu Hause, so was ja eigentlich der Claim mal war, sondern du musst dich da irgendwie, wenn du es zum ersten Mal machst, wenn du schnell bist, durch so eine 5- bis 7-minütige Anmeldungsphase durchquälen. Oh. Und wenn deren Server mitspielen und die Mails rechtzeitig verschicken.
Ist ja lustig. Guck mal, ich habe mich bei Postpay angemeldet mit meinen DHL-Daten. Das erste Mal und da ist noch meine Uraltbestellung von paket.de mit drin.
Ja, die Mörtel.
Ja,
das
genau.
So. Die haben es auch alles noch zusammengeführt und so. Das ist natürlich auch wieder alles datenschutzrechtlich irgendwie höchst fragwürdig.
Ja, mich hat tatsächlich niemand gefragt, wie ich
auch in
Postpay mit drin bin.
Ja. Und dass ich dann irgendwie nicht mal mit der Kreditkarte meiner Frau bezahlen kann, ist auch irgendwie der Hammer. Schlechthin.
Verifizieren Sie jetzt sich mit e-Post-Ident?
Ja. Die haben, also...
Das Lustigste, ich krieg ja E-Post.
Wie lange muss man BWL studieren?
Um so hirnverbrannt zu sein?
Damit man auf solche Ideen kommt. Und das ist ja, der Witz ist ja, diese ganzen irgendwie, keine Ahnung was, Beraterfirmen oder was auch immer, die da engagiert haben, das ist ja nicht so, dass das so aus sich herauskommt, sondern das wird an die Post herangetragen, weil die sagen, wir müssen jetzt mal was hier verändern oder so. Und dann entscheiden das, wie nicht. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie sonst was Millionäre und aber das entscheiden gut bezahlte, man mag ja meinen Fachkräfte, ja, die auch irgendwie zumindest ein bisschen Geschäftssinn haben, weil sie sonst vielleicht nicht in solche Leitungspositionen kommen. Die setzen sich da hin, hören sich so eine Präsentation an und klatschen ganz toll und es kommt nur Scheiße dabei raus. Das ist doch der letzte Dreck. Wer will denn, also ich ich überlege mir jetzt noch fünfmal, ob ich nicht lieber zur Parkstation oder vielleicht auch sogar in die Filiale gehe und einfach einen Euro mehr bezahle, nur um diesem Scheiß aus dem Weg zu gehen.
Welches ist die originale Strategie zur Förderung des stationären Handels? Also, also ich frage mich, selbst dieses Ausdrucken auf diese Etikettenbögen ist schon albern nervig.
Ja.
Was ich ja geil finde, ist ja eigentlich dieses SMS-Port, wo du zahlst einfach 3-4 Nummern auf diesen Brief und damit ist das erledigt. Problem ist nur, SMS-Porto kostet das Doppelte an normalen Porto. Das ist das Alberne. Wenn das genauso kosten würde, also einfach 60 Cent, ich schreibe eine SMS wohin, kriege eine Sekunde später halt so einen neunstelligen Code, den ich halt hier auf die Briefmarke schreibe, auf den Brief schreibe und kann das einfach in den Briefkasten werfen. Das fände ich geil. Aber ich zahle halt nicht 1 Euro dafür.
Ja, also, ja.
Ja.
Ich meine, es ist doch im Prinzip ist es doch eigentlich dann auch schon wieder in dem Sinne eine Marktlücke, oder nicht? Gab's nicht mal, hatten die das nicht mal irgendwie in der Freakshow hier, als der Clemens Schrimpe da zum ersten Mal war, hat er nicht mal erzählt, dass er sich so ein Online, hier, ich druck mir mein eigenes Porto aus, à la stamps.com, nur auf Deutsch hatte und die verschicken, der kann man dann sogar noch die Briefe direkt verschicken lassen. Man kann die dann irgendwie.
Ach so, du meinst hier diese Briefdrucker.
Ja.
Online Brief versenden. Okay, Post habe ich hier letztens. Ökopost, ja, genau. Zum Beispiel machen das. Da legst du einfach das PDF hoch, die drucken das, frankieren das, schicken das ab.
Genau, haben das in den Umschlag und schmeißen das ein.
So, genau, und vor allem kriegst du das noch, die kriegen dann irgendwie noch Porto-Rabatt, weil die so viel verschicken.
Ja, genau.
Du zahlst eh nochmal weniger, du zahlst irgendwie dann für, pro Brief dann irgendwie die 80 Cent.
Ja, genau.
Das steht jetzt gerade bei mir nicht, aber.
Und in den USA, dieses stamps.com ist da ja, ist in den USA ja irgendwie das Ding.
Pixelette heißt es in Deutsch, das ist glaube ich das Größere.
Ja.
So, da zahlst du halt, ich kann es mal gleich gucken, kostet der Online-Brief, Porto plus Brief bis 4 Seiten 60 Cent.
Ja, und zwar mit allem drum und dran. Mit Umschlag, mit Dingens, mit ausgedruckt.
Genau.
Ja.
Das heißt, man zahlt nichts dazu zum normalen Porto.
Ja.
Nee, gar nicht, sorry, das kommt noch zusätzlich dazu. Das ist das Porto plus.
Ach so.
Das steht hier nicht irgendwo.
Das ist jetzt auch egal.
Ja, aber.
Aber das ist doch eigentlich, müsste man noch meinen, dass die irgendwie jetzt gerade sich dumm und dämlich verdienen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich es irgendwie tunlichst vermeiden kann, werde ich bei DHL online keine Marken mehr kaufen. Das ist doch der letzte Dreck.
Ja, ich musste bisher nur 10 Kilo Marken. Das ist immer eine Packstation, was bequemere.
Ja, das ist dann. Aber eigentlich will ich sowas doch irgendwie im Jahr 2014 von zu Hause aus machen.
Ja. Idealerweise.
Und was ich ja auch machen möchte, ist, wenn ich mal was Schweres habe, dass ich dann die 3 Euro extra zahle und sage, das soll der Postbote mal schön bei mir zu Hause abholen kommen.
Ja.
Und das will ich doch auch möglichst nur
online.
Möglichst online machen, damit ich nicht aus der Jogginghose raus muss.
Ja.
So. Das ist ja auch jetzt irgendwie keine Zauberei, die davon starten geht oder so. Vor allen Dingen, die hatten das ja schon vorher mal alles in viel benutzbarer und einfacher.
Ja, es ist halt. Diese strategische Entscheidung, dieses olle Postpay, also sie hatten mit Paket.de irgendwie jetzt nicht den krassesten Erfolg und die wollen halt dieses Postpay, sie wollen sich das.
Aber das sind doch auch nur ihre eigenen Dienste, die darüber abgewickelt
natürlich,
werden.
Natürlich, ja.
Aber was hat denn das denn für einen Mehrwert?
Ja, die wollen das halt so wie PayPal, das soll das neue deutsche PayPal werden. Das ist deren Idee. Und deswegen zwingen sie erstmal über die eigenen Produkte, den Bekanntheit steigert und irgendwann sagen sie, ach, das habe ich ja schon mal gehört, das nutzt jetzt Post, das muss ich auch nutzen.
Gott, die haben echt so den Arsch offen.
Das war ja mit Paket.de, war halt das Versuch, Amazon zu klonen.
Das hat echt einige Tage gedauert, bis ich ein Paket.
Ich vermute mal, dass es dann einfach diese Mailversand, das was er, glaube ich, nicht das gewollte ist, sondern einfach, dass die einfach ein Hook-up ab.
Ja, klar, das ist ja quasi. Die sind ja auf allen Ebenen gescheitert. Durch die Bank ständig, überall immer.
Ja. Ich glaube, gewollt ist es natürlich nicht, aber ich. Aber es mit diesem, du darfst es um Gottes Willen nicht die 5-Euro-Paketmarke per Bankentzug zahlen, das ist auch albern.
Also. Ja. Ja, da fehlen einem die Worte. Es ist, ich. Das ist jetzt nicht so, ja, als wäre ich da Neukunde und würde den 10.000 Euro 4K-Fernseher auf Rechnung bestellen nach Hause. Ja, und
vor allem das Lustigste ist ja.
Ich hab irgendwie, weiß ich, einen schlechten Schufa-Score oder
selbst,
so.
Selbst wenn du dieser Bankeinzug platzen würde, die haben ja deine Adresse.
Ja.
So. Dann ist halt eine Mahnung geschickt. Und dann werden die Kosten umgewählt. Also selbst für dich ist das jetzt aber.
Na, ja, da wird eine Mahnung geschickt und dann können die mir noch diese Kosten aufbrummen, die sie mit der Rückbuchung hatten, 20 Euro. Und
ja, dann ist wohl nee, nur die Bankgebühren.
Ja, ja. Ich habe jetzt mal 20 Euro mal insgesamt angesetzt. So, ne? So. Und dann kannst du 20 Euro, na, was ist denn das Schlimmste, was dem passieren kann? Ist, dass die in einem aus wie vielen Fällen mal diese 20 Euro verlieren, weil da vielleicht bei jemandem nichts zu holen ist oder so?
Ja, aber du weißt, Wahrscheinlichkeitsrechnung, BWL, Excel, Tabellen und groß, tralala.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einigermaßen substantiiert ist durch irgendwelche Rechnungen.
Doch,
weil das ist doch auf der anderen Seite hast du doch einen Image-Schaden, der viel größer ist. Also der Image-Schaden,
ja, vor allem das Lustigste
ist ja jetzt größer als die 20 Euro, weil ich.
Vor allem das Lustigste ist ja,
ich hab, also
Kreditkarten
ich
war halt so, in Deutschland sind immer noch Ausnahmen. Also du hattest jetzt Glück, dass du eine Kreditkarte hast. Normalerweise, der gemeine Deutsche hat keine Kreditkarte.
Ja. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, eigentlich, ich verschicke nichts mehr per DHL, obwohl das natürlich Quatsch ist, weil es gibt einfach keinen anderen ansatzweise so zuverlässigen Paketversender.
Wo man auch mit wenigstens keinem so krassen schlechten Gewissen verschicken muss.
Nur in Teilen.
Ja.
Ja. Ja, das hat mir schon alles ein bisschen wehgetan. Und das, ich finde, ja.
Ja. Aber lustigerweise, wie gesagt, dann ist gar nicht dir keine kostenlose Rücksendung geschickt, sonst Aufkleber oder so. Retour.
Hätte ich vielleicht kriegen können, weiß ich nicht. War mir dann auch irgendwie egal. Ich wollte das einfach irgendwie dann los sein und hab dann, und als ich dann so mit diesem Spiel begonnen hatte,
diesen das Ehrgeiz.
Funktionierte alles nicht, da habe ich dann genau auch den Ehrgeiz entwickelt, dass. Es muss doch funktionieren. Sag mal.
Ach ja, ach ja.
Ach Gott, oh Gott. So, wo wir gerade schon bei schlecht bezahlten Paketfahrern waren.
Ja, lass mich mal ganz kurz was zu trinken schnappen.
Ja, hol dir was zu trinken. Ich kann da mal kurz erzählen, was passiert ist. Und zwar hat jetzt unsere Arbeitsministerin, Andrea von der Leyen,
da muss ich direkt einhaken. Andrea Nahles, Arbeitsministerin, hört sich noch nach 100 Tagen surreal an.
Ja, ja, ich weiß, das ist komisch. Hat jetzt angekündigt, dann hier Gesetzentwurf vorzulegen.
Ist er nicht schon durchs Kabinett durch heute?
Nee, soll das nicht erst im April sein?
Ja, aber sagen wir so, der Gesetzentwurf steht.
Ja. So, Mindestlohn kommt. Die ganzen Ausnahmen haben wir schon irgendwie noch und nöcher besprochen, aber es gibt natürlich noch mehr Ausnahmen, weil das wäre schön, wenn das alles gewesen wäre. Eckpunkte des Entwurfs, es gibt ein Mindestalter von 18 Jahren.
Ja. Weil Begründung. Offizielle Begründung.
Offizielle Begründung.
Damit Jugendliche keinen Anreiz haben, statt einer Ausbildung einen gut bezahlten Job anzunehmen. Und zwar gut bezahlt, meine ich, in Ärzte 8,50.
Genau. Weil Ausbildung
ist ja
studienrelevante Praktika und ehrenamtliche Tätigkeiten unterliegen nämlich nicht dem Mindestlohn. Ich habe nochmal im Koalitionsvertrag nachgeschaut, da steht nur was von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Also das mit der Ausbildungs- und studienrelevante Praktika, dass sie die rausgenommen haben, war auch nicht da so festgelegt. Und dieses Mindestalter von 18 Jahren und diese Begründung ist natürlich auch super. Also erstmal ist es evident irgendwie europarechtswidrig.
Ja, also.
Weil bisher ist dann alles, was an Altersdiskriminierung festgelegt hat, da war, ist alles gekippt worden. Und zwar wie ich von vorne bis hinten
alles. Das glaube ich, dass erst das sogar das Amtsgericht wird sofort sagen.
Selbst wenn es für viele Dinge gute Begründungen gab, da eine Diskriminierung eine Altersdiskriminierung, die da anzuerkennen. Zum Beispiel im Arbeitsrecht war das ganz lange so, dass sich die Kündigungsfristen
nach dem Alter
gerichtet haben. So, was einfach den Sinn hatte, wenn du 55 bist, brauchst du halt länger, bis du einen neuen Job kriegst, als wenn du irgendwie 20 bist. Und deshalb ist deine Kündigungsfrist dann länger, damit du länger Zeit hast, dir einen neuen Job zu suchen. Selbst das ist sozusagen weggefegt worden, weil das Europarecht eigentlich auch ziemlich klar ist. So,
ja,
Altersdiskriminierung
geht nicht.
Gibt's nicht.
Ja.
So. Es wird wahrscheinlich möglich sein, ich muss das mal ganz vorsichtig formulieren, dass es in extremen Ausnahmefällen doch möglich ist. So, also es ist nicht hundertprozentig wasserdicht, aber eigentlich im Wesentlichen gibt es da nichts.
Ja, aber selbst mit meinem Laienjura weiß ich, dass das Mindestlohn das nicht hergibt, eine Altersdiskriminierung.
Ja, also das halte ich auch für völlig. Also noch bizarrer wäre es natürlich gewesen, wenn die Union da irgendwie mit Forderungen von 21 und 25 Jahren durchgekommen wäre.
Das wäre
also
noch absurder.
Weil 25 hätte man noch sagen können, gut, das ist sowas Ähnliches wie beim Arbeitslosengeld 2 mit den Sanktionsmechanismen, weil die sind auch an diesen 25 angekoppelt, weil man da auch so eine gewisse Sozialdingsbums und noch zu Hause wohnen und keine Ahnung was mit verbindet. 21 war schon wieder, hast du schon wieder gemerkt, dass bei der Union die Leute halt auch alle über 60 sind, weil die sind halt alle nochmal 21 volljährig geworden, ich bin 18.
Und 18 war dieses allgemeine Schulpflicht-Glaber.
Ja, aber der Gag ist ja, ne? Wann bist du denn, Dennis, voll geschäftsfähig geworden?
Ich weiß nicht, mit 14 mich nicht. Aber mit 16 kann man wahrscheinlich schon
ordentlich. Mit 18.
Okay, mit 18.
Da bist du voll geschäftsfähig, wenn du volljährig bist.
Ja.
Vorher bist du beschränkt geschäftsfähig.
Ja.
Und wenn du irgendwie, ich weiß gar nicht, unter 7, glaube ich, bist du gar nicht geschäftsfähig.
Ja.
Da macht man dann so Ausnahmen, so wenn halt irgendwie so ein Fünfjähriger sich zwei Brötchen beim Bäcker kauft, dann. Aber prinzipiell sagt das Gesetz erstmal so.
Stimmt, das ist ja auch ein Vertrag, ja klar.
Ja, es ist gar nicht, das ist diese, das mit dem Minderjährigen, das ist eine ganz lustige Examenskonstellation, weil im Prinzip hast du keinen Anspruch gegen den, ja. Ganz, ganz lustig ist dann immer der minderjährige Schwarzfahrer, da wird's dann nämlich total wahnsinnig, aber das ist jetzt wie ich. Das gehört dann doch eher an die Uni. So, wer das mal googeln mag, minderjähriger Schwarzfahrer, Zivilrecht, das sind sehr, 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 sehr interessante Klausuren.
Kann man Erstsemester Leute damit quälen oder was?
Ja, weil das hat dann so ganz viele lustige Auswüchse, ne? Wenn das Busunternehmen halt irgendwie die Kohle wieder haben will, ne, aus Schadensersatz. Ja. Was ist denn dem Busunternehmen Schaden entstanden, dadurch, dass da jetzt eine Person mehr oder weniger im Bus war? So, ne? Also, und solche Späße kommen da rein und dann dieses aus Vertrag fordern geht nicht, weil es halt nicht geschäftsfähig. So. Also, das ist schon. Ja, da kannst du halt echt Studenten richtig mit quälen. Und dann bist du beschränkt geschäftsfähig, bis du volljährig bist. Und das ist eigentlich hier der Punkt, ne? Weil arbeiten. Die meisten jungen Menschen, die anfangen zu arbeiten oder eine Ausbildung machen, sollte vorher entstehen, die sind halt irgendwie zwischen, sagen wir mal grob, 14 und 19. So.
Ja, genau. Und meisten und Ausbildungsverträgen stehen noch die Eltern unterschrieben drauf.
Ja. Das ist nämlich der Punkt. Weil grundsätzlich ist es nämlich so, dass deine Eltern für dich gemeint, also im aller, wie geht's immer, ganz normalen Standardfall.
Elternhaft für ihre Kinder?
Ja, nee, Vorsicht. Wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, auf den Frage. Grundsätzlich sind deine Eltern deine gesetzlichen Vertreter, bis du volljährig bist. Ja. Und im Grundsatz, wir gehen jetzt vom Normalfall aus und keine besonderen mit hier Trennung und Sorgerechtsaufteilung und keine Ahnung, was
die da noch gesunde deutsche Familie. Nein,
wir nehmen einfach den Normalfall, weil es so schön einfach ist und man das gut illustrieren kann. So, da ist ein Kind, das hat zwei Eltern und die Eltern sind gemeinsam, nach 1629 ist es, glaube ich, BGB, gemeinsam
verheiratet.
Vertretungsberechtigt.
Ach so.
So. Und zwar nur gemeinsam, ist auch wichtig, ne? Nicht, also, Klammer auf, natürlich Ausnahmen, so in Notfällen, wenn du jetzt irgendwie das Kind da im OP
legst. Das heißt, unter dem Ausweis müssen beide Eltern eigentlich normalerweise
machen. Ja, eigentlich schon. Das sieht man, da ist man dann nicht so ganz so eng. Es kommt dann auch immer drauf an, weil du musst ja auch mit berücksichtigen, dass das Kind halt immer älter wird und auch immer mehr frei entscheiden kann. Deshalb, könnte es sogar sein, dass bei vielen Geschäften eine Rechtspflicht der Eltern gegenüber dem Kind besteht, dass sie dem jetzt zustimmen müssten, wenn das Kind das will und so. Ja. Kann man ganz lange, ganz viel drüber nachdenken, interessiert uns aber nicht. Weil im Grundsatz ist es so, wenn die Eltern sagen, dieses Geschäft führst du nicht durch, da willigen wir nicht ein, dann kann das Kind zwar hingehen, das beschränkt Geschäftswege, und kann dieses Geschäft trotzdem abschließen, diesen Vertrag trotzdem abschließen, dann ist der aber schwebend unwirksam.
Aha.
Bis er genehmigt wird. Genehmigt heißt im Prinzip einfach nur wie Einwilligung, nur nachträglich, nur nach dem Geschäft. So. Und wenn er nicht genehmigt wird und wenn die Eltern vielleicht dem sogar widersprechen, dann ist für die Rechtmäßigkeit dieses Geschäfts überhaupt gar keinen Raum mehr, dann ist das weg. So, dann ist dieser Vertrag quasi in der Luft zerrissen. Den gab es nie. Weil die Eltern das Kind hätten vertreten müssen. Es darf alleine nicht. So, und dann ist das weg. Heißt auch, übrigens, das gilt im Besonderen für Arbeitsverträge. Ja? Da gibt es nochmal so extra Regelungen, das ist nochmal ein bisschen penibler geregelt, dass die Eltern darauf wie ich zustimmen müssen. Heißt aber auch, dass Menschen unter 18 Jahren, die von dem Mindestlohn ausgenommen sind, um sie zu schützen, das ist ja der Punkt, um sie zu schützen angeblich, dass sie keine gut bezahlte Stelle annehmen, anstatt eine Ausbildung anzutreten, da stehen Eltern dahinter, die dieses nicht volljährige Kind, dieses nicht voll geschäftsfähige Kind vertreten müssen und immer noch sagen könnten, nein, diese besser bezahlte Arbeit mit dem Mindestlohn nimmst du nicht an, sondern nimmst die Ausbildung an.
Ja.
Wenn überhaupt. Oder machst halt gar nichts. Aber diesen gut bezahlten Job nimmst du nicht an. Die Möglichkeit besteht immer noch. Das heißt, die müssen nicht geschützt werden. Vor was denn?
Wovor? Vor allem, du hast das ist jetzt in diesem schönen juristischen Monolog erklärt. Einfach nur so ist, aber dann sorgt dafür, dass Ausbildungsplätze einfach besser bezahlt werden und nicht dafür, dass einfach Auszubildende
über den Tisch
gezogen werden.
Das ist natürlich
da möchte jemand mal einhaken. Zum Beispiel das Lustigste ist ja, meine Schwester macht Ausbildung zur Krankenpflegerin, also Krankenschwester. Ihr steht kein BAP zu, also Berufsausförderungsbeihilfe, weil ihr Ausbildungsberuf oder ihr Gesetz, also das Gesetz in ihrem Ausbildungsberuf geregelt ist, einfach nicht in diesem BAP-Gesetz vorkommt. Das sind 3 Trillionen Gesetze, nach denen ausgebildet wird, aber ihr Gesetz passendes ist nicht drinnen. Das heißt, sie hat keinen Anspruch auf BAP. Ist vermutlich, meine Theorie ist einfach, dass einfach wegen der Gesetzgebung vergessen wurde.
Ja, mag sein.
So, das heißt, sie ist schon einmal gearscht worden. Das heißt, sie hat nur Anrecht auf BAföG. So, BAföG bekam sie so in Ostdeutschland Krankenschwester ist schon nicht das nicht bestbezahlteste.
Ja.
Dann kam sie irgendwie 200 Euro BAföG so dazu. Das war so gerade so. Dann hat Schwarz-Gelb das Gesetz so geändert, das BAföG-Gesetz, dass ihre Ausbildungsvergütung so krass angerechnet wird, dass sie jetzt faktisch keinen Cent bekommt mehr. Das heißt, sie wurde vom Gesetzgeber einmal gefickt und jetzt vom Gesetzgeber das zweite Mal gefickt. Dafür, dass sie eine Ausbildung macht zu einem Job, diese Gesellschaft ordentlich braucht.
Und dafür auch noch richtig schlecht bezahlt wird mit jede Menge Überstunden.
Genau.
Und,
Das ist so Geschichte. Ja. Und dann kommt Andrea Nahles und erzählt mir einen vom Pferd nach dem Motto, wir müssen Jugendliche verhindern. Alter, da möchte ich eigentlich nur einfach links und rechts eine mitgeben.
Vor allem das Lustige ist ja auch, wir müssen die Kinder davor schützen.
Ja, so nach dem Motto, als Kinder werden Willenlose, die sich selber nachdenken können.
Ja, also...
Also ich kann, glaube ich...
Vor allen Dingen schützen wir sie nicht dadurch, indem wir ihnen irgendwie untersagen, dass sie Jobs annehmen, sondern die sollen halt einfach schlecht bezahlt sein. Ja. So.
Vor allem das Lustigste ist...
Weil die können ja immer noch Nein sagen zur Ausbildung, können die gehen halt dafür 6,50 arbeiten. Ja.
Also die Realschule machst du mit 16 fertig und dann entscheidest du dich dafür, keine Ausbildung zu machen, sondern ein Jahr lang zu jobben dann oder sowas. Und es gibt halt so Lebensentwürfe, wo dich halt gegen. Also ist halt
das kommt halt immer wieder vor. Das ist ja ganz krass, ist es ja bei Menschen, die zum Beispiel Medizin studieren wollen, aber deren Abi jetzt nicht irgendwie 1,0 oder 1,2 nach
oder einfach in mein Wartesemester laufen.
Nicht nur in eins, sondern in viele.
Ja.
Als im Jahrgang vor mir oder 2 Jahrgänge vor mir hat jemand Abi gemacht. Den habe ich in Göttingen getroffen. Da war ich im 9. oder 10. Semester.
Ja. Und er war immer noch
im Wartesemester. Und dachte, das ist doch Eike. Und spreche ihn so an, so, ja, hier, ja, ich habe jetzt hier meinen Studienplatz für Medizin bekommen. Der hat vor mir Abitur gemacht und hat quasi angefangen zu studieren, als ich fertig war. Der hat
6 Jahre gewartet?
Ja. Ich meine, der hatte jetzt auch kein sonderlich gutes Abi, aber der hatte zwischendurch, hat er auch so, was mache ich denn jetzt? Hat dann natürlich, er hat dann irgendwie eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und so gemacht, aber es gibt einfach Sachen, wo du halt nicht von heute auf morgen das machen kannst, was du machen willst.
Genau.
Und dann ist es doch, gibt es einfach auch sinnvolle Phasen, dass man so, ich gehe jetzt einfach mal hier ein Jahr lang in der Industrie mithelfen, weil das ist irgendwie halbwegs
Pakete packen, sowas.
Genau, irgendwelche einfachen Aushilfstätigkeiten, verdienen wenigstens ein bisschen Geld und kann davon irgendwie einigermaßen über die Runden kommen, bis ich das machen kann, was ich eigentlich machen möchte.
Ja. Und das sollst du um Gottes Willen nicht für 8,50 machen.
Und der größte Witz dann noch hinzu, dass man dann auch noch sagt, Langzeitarbeitslose, Klammer auf, das sind alle die länger als ein Jahr lang arbeitslos sind. Ja,
das
sind,
ist langzeitarbeitslos. Ja.
Die werden 6 Monate von der Mindestlohnregelung ausgenommen.
Und dann, also was besser noch, danach muss der Arbeitgeber nicht mal den vollen Mindestlohn zahlen, sondern kriegt auch mal Bezuschuss. Das ist die zweite Nummer noch.
Nee, vorher.
Danach
für die,
auch noch.
Für die 6 Monate,
Nein, auch danach.
Ach so, ja.
Nee, vorher muss keine 8,50 gezahlt werden.
Ach so.
Und danach wird bezuschusst.
Weil man möchte ja den Langzeitarbeitslosen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern.
Ja.
Nicht erschweren. Durch einen Mindestlohn, der so schädlich wäre. Das ist so fürchterlich.
Darf ich dich kurz fragen als Jurist, was ist so die übliche Probezeit?
6 Monate.
So.
Weil das ist nämlich alles, was das Gesetz hergibt. Man kann nämlich eine Probezeit von maximal 6 Monaten vereinbaren.
So, und in 6 Monaten Probezeit heißt
Kündigung? 6 Monate Probezeit bedeutet einfach, du, Arbeitgeber meinetwegen, ich Arbeitnehmer, so grundsätzlich sind wir uns schon einig, dass wir irgendwie das miteinander anfangen können, aber man will ja auch mal so gucken, ob man sich irgendwie versteht oder was. Und deshalb machen wir einfach mal eine Probezeit aus, wo halt die besonderen Kündigungsfristen, der besondere Kündigungsschutz und so alles noch nicht gilt, sondern wo wir halt erstmal uns irgendwie ein bisschen begrabbeln wollen. Und dann sagen wir so, dann können wir jetzt hier mit relativ kurzen Fristen das dann auch grundlos beendigen, das Arbeitsverhältnis.
Betonung liegt auf grundlos.
Grundlos, genau. Ja. Wenn ich jetzt sage irgendwie hier, Alter, deine Kantine geht gar nicht, hier, ne, in 2 Wochen bin ich weg. Oder du sagst halt, naja, trägst ständig rote Pullover, es gefällt mir nicht. Raus. Alles okay.
Ja. Was für ein passender Zufall.
Genau, wie passend, dass man jetzt ein halbes Jahr lang Langzeitarbeitslose für einen Hungerlohn beschäftigen darf, um sie dann grundlos wieder rausschmeißen zu können.
Ich sehe eine neue Industrie entstehen.
Ja, und der Witz ist natürlich, was dann passiert, ist klar, die Langzeitarbeitslosen, das ist jetzt so meine Vermutung, da werden viele von in Arbeit kommen, so in einfache Arbeit, aber halt immer nur für ein halbes Jahr. Da wird auch gar nicht mehr groß mit befristeten Verträgen oder so gearbeitet, sondern die werden einfach eingestellt, die werden dann ein paar Monate wieder rausgesetzt und dann nimmt man sich den nächsten Langzeitarbeitslosen daher. Und dann guckt man sich das an und ich hier gebe dir mal meine Visitenkarte mit. Nachdem du ein Jahr arbeitslos warst, darfst du gerne mal wieder anklopfen und können wir mal vielleicht wieder was miteinander machen.
Und das Geilste ist, man kann sagen, ja, dann, aber die bauen ja nicht mal irgendwie Beiträge oder so auf in Nirgendswo. Du hast nach 6 Monaten nicht mal einen Anspruch auf gar nichts.
Ja, einen Anspruch auf nichts hast du dann.
Und für die Rente ist auch nichts.
Ja.
Sowieso. Das heißt, ich will sagen, das ist halt billiges Humankapital.
Ja, das ist halt so eine Art, und machst so was man halt so, wenn man dem Ganzen noch was abgewinnen wollte, wäre das so, man macht jetzt mal, versucht man so mal so das Rotationsprinzip bei den Langzeitarbeitslosen einzuführen, dass alle mal so ein bisschen gearbeitet haben, dass die mal nicht völlig raus sind aus diesem gesellschaftlichen Miteinander.
Es ist zum Kotzen.
Das ist schon echt mal an allem, Zynismus kaum mehr zu überbieten.
Die Partei der Arbeit.
Ja.
Und das ist auch der eine Grund, also wenn dieses Mindestlohngesetz wird ja beschlossen, ich werde mich an einer Verfassungsklage entweder ideell, finanziell oder auch gerne sogar mitklagend, wenn möglich, beteiligen gegen dieses Mindestlohngesetz. Ich habe keinen Bock, dass die SPD mit diesem Scheiß durchkommt. Dafür, dass sie mir 4 Jahre lang, 5, 6, 7 Jahre lang mit dem Mindestlohn auf die Füße getreten und sich damit jede politische Entscheidung für Pöstchen legitimiert hat. Immer mit diesem Monstranz-Mindestlohn. Wenn ihr das uns erlaubt, dann kriegt es Mindestlohn. Dann kommt ihr mit so einem Scheiß.
Hast du das Schreiben noch hier, was dem Mitgliederentscheid beilag?
Ich glaube nicht, nein.
Das würde mich jetzt nochmal interessieren, was da drin
ist. Das kann man nochmal raussuchen irgendwann. Ist im Internet bestimmt drin.
Ja, also das ist schon eine ganz schön peinliche Nummer. Natürlich gab es dann auch direkt wieder so auf Twitter die üblichen Kommentare. Ja, jetzt versuchen auch wieder alle hier das letzte Haar in der Suppe zu finden.
Alter, ihr habt
anstatt, nee, das ist nicht mal ein Funktionär, das hat ja wieder unser Lieblingsspezi von sich gegeben.
Ach so.
Das letzte Haar in der Suppe zu finden, anstatt sich einfach mit voller Brust nach vorn zu stellen und sagen, wir haben den Mindestlohn durchgesetzt. Ja, super klasse.
Ja, toll. Schweizer Käse habt ihr durchgesetzt.
Ja, Schweizer Käse haben wir durchgesetzt. Das Einzige, was man ihnen zugutehalten kann, ist, dass er nicht so löchrig geworden ist, wie die Union es gerne gehabt hätte.
Ja, aber was ist das für ein Trost?
Ja, genau. Das ist nämlich eben überhaupt kein Trost.
Ja.
So.
Also,
das ist das Ding so, ja, aber es ist doch immer eine Verbesserung für einige. Es ist ja nicht falsch, ja.
Ja,
aber ab wann sozusagen dieses Argument mir dann vorzuwerfen, dass ich nicht dagegen sein darf, weil ich dann ja gegen die Verbesserung für einige wäre, ab wann darf ich denn dagegen sein? Muss ich schon dafür sein, wenn es einem zugutekommt?
Ja.
Weil es ist ja immer eine Verbesserung. Also,
Also
irgendwann ist halt auch einfach mal gut.
Na, vor allem dieses Mindestlohn ist halt einfach so besonders, damit haben die alles legitimiert.
Ja.
Damit haben die halt diese große Koalition wurde mit dem Mindestlohn legitimiert.
Ja. Und ganz klar. Und ich glaube, ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn der Mindestlohn nicht rausverhandelt worden wäre, dass das Ergebnis alles andere als so ausgefallen wäre, nämlich eher so das Gegenteil.
Genau.
Das wäre nicht vermittelbar gewesen.
Und dann kommen die mit
noch so vielen Mails. Dreimal am Tag.
So ein bisschen Entzugsentscheidungen mittlerweile.
Ja.
Nein, aber ich möchte halt dieser SPD-Führung das nicht durchgehen lassen. Nicht so. Also ihr habt mir Mindestlohn versprochen, dann möchte ich auch einen Mindestlohn haben, und zwar einen richtigen. Und nicht diesen Mindestlohn mit Ausnahmen. Weil Mindestlohn mit Ausnahmen habt ihr ausgeschlossen. Und da können wir gerne 300 Zitate von Andrea Nahles, von Sigmar Gabriel, von jedem raussuchen. Ihr habt das in alle Mikrofone der Welt gefurzt. Es wird einen Mindestlohn ohne Ausnahmen geben. Einen flächendeckenden Mindestlohn ohne Ausnahmen.
Ohne Ausnahmen, ja.
Und ich zähle hier mindestens schon 3 und 4 und wahrscheinlich mal gucken, wenn dieses Gesetz mal vorliegt und Juristen das mal durchackern, wie viel Ausnahmen dann sich noch auftauchen.
Ja, die Frage ist ja, wie viele, die Tarifeinheit wird ja wieder,
Das ist ja das nächste alberne Ding.
Zusammengebogen, ne? So albern ist das gar nicht mal.
Ja,
aber das wirkt halt,
das ist eher
was halt positive Wirkung da hat, wo es halt kaum Tarifverträge gibt.
Ja, natürlich, aber
hat's halt negative Auswirkungen genau hier. Weil du nämlich mit diesen Großtarifverträgen, die halt irgendwie alle damit einbeziehen, das dann wieder aushebeln kannst bis 2017. Also das ist schon eine harte Nummer.
Ja, aber zur Tarifeinheit nochmal kurz springend, ist halt, das Problem ist natürlich, das hilft dort, wo es wenig Tarifbindung gibt. Das Problem ist nur, das wird nicht so gedacht, sondern es wird halt als Lex DGB gedacht, nach dem Motto, wir booten mal die kleinen Gewerkschaften aus, die uns auf den Kika gehen. Das ist deren Intention hinter der Nummer. Oder hinter dem DGB, und das werfe ich dem DGB auch vor, dass er es einfach nur deswegen macht, weil er keinen Bock hat auf Cockpit und Marburger Bund und wie die ganzen Assi-Ego sein, aber wie das beleidigte Kind zur Mutter rennt. Nee, so nicht.
Ja, also.
Ja, aber das war jetzt mein persönlicher Rand.
Der ich finde das auch gar nicht so verkehrt, weil. Also ich finde gerade beim Marburger Bund sieht man das halt echt gut. Ich meine, ja, bei Cockpit kann ich das sogar fast auch nachvollziehen, ja. Aber
selbst GDL oder so,
das geht halt da geht es halt um die Ärzte, die halt irgendwie in Krankenhäusern beschäftigt sind, und die sollen halt genauso bei denen soll halt für die soll das genauso verhandelt werden wie für das restliche Krankenhauspersonal auch, ja. Das finde ich jetzt nicht, nur weil die irgendwie sozusagen die intellektuelle Güte und auch meinetwegen die finanziellen Ressourcen haben, sich dann noch ihren eigenen Kasperverein aufzubauen, um dann mal richtig Druck zu machen und auch die finanziellen Mittel dahinter haben und hinterklemmen können, da auch richtig was rauszufeuern. finde ich nicht, dass die es irgendwie verdient haben, da jetzt besonders.
Ja, aber ich finde es albern, da einfach zu sagen, dass.
Weil das geht dann halt auch auf.
Natürlich, aber ich halte es halt, ich halte es trotzdem verlogen, dann mit einer Tarifeinheit zu schwadulieren, aber weil man die Intention einfach ist, einfach um die Kleinen rauszuhauen. Ja. Und ja, gut, dann, aber, oder einfach an anderen Gründen das einfach sagt.
Ja, gut, aber dass du letztlich, wenn du eine Entscheidung triffst,
ja,
egal um was es geht, ja, sagen wir. Die Frage ist, wir haben hier eine neue Parkbank aufgestellt. Wie streichen wir die an? Ja, und dann trifft irgendwann irgendwie der Stadtrat die Entscheidung, so, das wird jetzt hier halt rot gestrichen, ja.
Ja.
Dann jubeln halt auch SPD und Gewerkschaften, weil das ist ja deren Farbe.
Ja.
Dass du natürlich, wenn du und du nimmst aber nur rot, weil das machst du gar nicht aus politischen Gründen, sondern man ist sich einig gewesen, da stehen überall so schöne Backsteingebäude, das macht man in einem ähnlichen Rot, dann passt das ja so schön hin.
Ja.
Dann gibt es natürlich immer Leute, die dann auch jubeln, weil sie dadurch irgendwie ihre eigenen Interessen vertreten sehen, auch wenn das gar nicht die Intention war. Das passiert natürlich immer.
Ja, aber es ist ja, ja? kein Unbewusstes, sondern das ist ja eher, dass ich beim DGB, der ja, peilt das halt durch.
Ja,
weil,
aber das ist halt auch.
Und der Nebeneffekt ist, dass es tatsächlich dann tatsächlich auch den Beschäftigten nützt. Das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt, nicht.
Ja, aber Lobbying ist ja halt auch nicht halt immer schlimm. Ne? Okay, ja. Nein, egal.
Ja. Aber zumindest noch abschließend gesagt, so nicht.
Ja, so, das ist echt nicht. Das ist nicht schön.
No, no, no.
Wollen wir nicht so. Finde ich nicht gut.
Abschließen kann man eigentlich nur noch. Eine Kleinigkeit sagen. Und zwar, bei Spiegel Online gibt es ein nettes Video. Der Aschermittwoch ist schon ein bisschen länger her, aber immer noch. Der politische Aschermittwoch, aber immer noch irgendwie so im Hinterkopf. Die sind immer sehr biergeladen. Und wir kommen ja aus Niedersachsen.
Ja.
Wir kennen ja Peine.
Ja.
Peine ist jetzt nicht nur ein Ort, wo man stolz drauf sein müsste, wenn man daherkommt.
Ja.
Aber die CDU Peine ist sehr, sehr stolz auf sich. Und die fahren seit 300 Jahren nach Passau zum CSU Aschermittwoch im ICE-Gruppenticket. Und das ist so ein dreiteiliges Video von Spiegel Online. Ich glaube, die Redakteure haben die ganze Zeit nur gekichert. Total toll. Vor allem, wenn sie so sagen, fragen, ja, wenn wir fahren, dann ist schon in Würzburg das Bier alle. So, es ist morgens 10. Also alle so 60 plus. Ganz lustig, kann man sich anschauen. Ist eine nette Aufheiterung, wenn man weiße Männer betrunken nach Passau fahren zusehen möchte.
Ja, ich fand das aber ganz gut. Ich gönne denen ihren Spaß. Weil ich solchen Fahrten durchaus persönlich auch was abgewinnen kann. Jetzt nicht zum politischen Aschermittwoch der CSU, aber so dieses generelle. Wir klinken uns einen Tag mal aus der Gesellschaft aus und betrinken uns schon auf dem Weg zu unserem Ziel. Das finde ich
ganz. Das machen wir doch jedes Mal beim Fußball, oder?
Nein.
Doch.
Da geht's doch um Sport.
Da geht's um Sport. So. Ja. Wird das ein Gefahrenspiel eigentlich sein?
Ich hoffe nicht. Paderborn. Meinst du mal, wenn die Ultras Paderborn mitkommen?
Ja.
Richtig morgen. Wir gehen wieder zum Fußball übrigens. Aber das sollen wir nicht erwähnen. Wir kriegen dann wieder Ärger. Dass wir zu viel über Sport reden.
Das war's mit Folge 46. Man kann uns auf Twitter folgen, @anycast, facebook.com/anycast.podcast und abschließend auf youtube.com/anycast over 9000 zusammengeschrieben.
Ja.
Wir hören uns demnächst wieder.
Ja.
Dann wahrscheinlich wieder mit voller Stammbesetzung.
Ja, nehme ich mal an. Ich habe jetzt auch ein bisschen ruhigeres Fahrwasser. Ich kann jetzt. Ja.
Müssen wir planen,
wieder richtig. Abends. Ja, also Donnerstag ist eigentlich normalerweise nicht. Das ist jetzt heute mal eine Ausnahme, aber ansonsten habe ich eigentlich auch mittwochs könnte man auch.
Ja.
Ja, wir schauen mal. So, wir wünschen viel Spaß.
Gute Nacht, guten Morgen und
beim Wochenende und so. Und was auch immer ihr vorhabt.